Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Meets Technology Podcast. Heute haben wir ein richtig spannendes Thema für euch, nämlich das Thema New Work. Ihr habt euch sicherlich auch schon mal immer gefragt, was bedeutet New Work oder wie kann man Arbeitsplätze richtig gut gestalten und worauf kommt es da an? Und auch so, ich sag mal, die Feinheiten dahinter. Und dabei habe ich heute Sebastian Lech dabei von Lech Büroplanung, absoluter Experte auf dem Gebiet, wie gestaltet man Büros für große Unternehmen, für kleinere Unternehmen, so dass man dort richtig gut arbeiten kann. Mein Name ist Timon Hartung, ich bin der Geschäftsführer der Technologieberatung Voxo. Wir machen Suchmaschinenoptimierung viel mit AI und Data. Und wir reden heute über das Thema, weil es natürlich sich durch Corona auch massiv verändert hat. Viele sind im Homeoffice, manche sind mittlerweile schon wieder im Hybrid-Modus und manche Firmen rufen die Leute zurück. Und da ist es halt spannend, warum ist es eigentlich sinnvoll? Und da sprechen wir auch über sehr spannende Themen, wie eigentlich das Arbeiten, das Lernen im Arbeiten passiert und auch, ich sag mal, so dieses ganze Thema Wissensvermittlung in der Arbeit passiert und warum dort Begegnungsräume einfach super wichtig sind und deswegen vielleicht auch nicht nur Homeoffice eine gute Lösung ist. In diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Folge von dem Marketing Meets Technology Podcast zum Thema New Work.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Jetzt geht's los mit der nächsten Folge. Ich habe hier Sebastian Lech von Lech Büroplanung und wir reden heute über das Thema New Work und das ist sicherlich ein sehr spannendes Thema, besonders seitdem wir, ja, seit Corona hat sich echt einiges getan im New Work und es geht nicht nur noch um den höhenverstellbaren Tisch, sondern es geht um viel mehr als das und vor allem die Frage ist auch, wie können wir Mitarbeiter binden, wie können wir Arbeitswelten schaffen, die Spaß machen für die Mitarbeiter und ich glaube, da gibt es keinen besseren Experten als Sebastian. Sebastian macht das schon seit über 11 Jahren und in Familien geführt sogar noch viel länger. Das heißt, hier ist wirklich echte Expertise seit Jahrzehnten am Start, die auch ein bisschen erläutern kann, wie sich das Ganze entwickelt hat, wo es gerade hingeht und was die Trends sind und wie man auch das Ganze, ja, ich sag mal, gestalten kann, damit eine Arbeitsumgebung geschafft ist, wo man effizient, effektiv, und ich hasse diese beiden Wörter, aber wo man richtig gut arbeiten kann.
E&E.
Ja, genau. Wo man richtig gut arbeiten kann und wo die Mitarbeiter auch gerne hinkommen, um zu arbeiten. Deswegen, Sebastian, sag doch mal ein paar Sätze zu dir und dann lass uns reinstarten mit den Fragen, weil ich habe echt viele Fragen zum Thema New Work.
Ja, ich auch, tatsächlich. Ich stelle mir immer noch Fragen über das Thema New Work. ja, muss man.
Ja, klar.
Also das ist, ich erzähle vielleicht auch ein bisschen was dazu. Genau, Sebastian Lech, Inhaber, Geschäftsführer der Lech Büroplanung GmbH, wie gesagt, über ein Jahrzehnt schon in der Branche und habe auch viele Veränderungen einfach schon mitbekommen. Und auch jetzt ist es ultra dynamisch geworden, gerade auch, du hast das Thema Covid-Katalysator schon angesprochen. Das war mal so der benötigte, darf ich hier Arschtritt sagen? Oder soll ich,
ja, klar. Sagen,
der Tritt in den Hintern für die, ja, meisten, genau, Unternehmen, um es mal so zu sagen. Irre, was da passiert ist. Und ursprünglich kommen wir mehr aus dem Planungsbereich, so wie man sich klassisch vorstellt, Innenarchitektur, Interieurdesign, Belegungsplanungen, Designkonzepte und so weiter. Nur mich hat einfach dieses Thema Raum jetzt nie so 1000% begeistert, dass ich sage, das ist das alleinige Thema, sondern für mich waren die Menschen immer mit das Wichtigste, die quasi dort, man kann ja wirklich sagen, wohnen, weil wir verbringen die meiste Zeit im Büro. Mhm. Wir leben dort in der Community, also auch mit mehreren Stakeholdern und Partnern auch zusammen. Und das macht es ja so spannend. Das ist einfach ein dynamisches Umfeld und da ist einfach so dieses Henne-Ei-Problem, so was gibt wie wo vor, gibt der Raum jetzt den Mensch vor, das ist immer, ja, ein Thema Kultur, gibt die Kultur den Raum vor. Das ist immer so ein bisschen so ein Kreislauf, der sich ja auch stetig ändert. Und das haben wir jetzt während Covid ja auch tatsächlich gesehen, wie krass sich das ändern kann und wie es seitdem auch sich geändert hat. Und weil wir zum Thema New Work sind, auch noch immer kein New Normal da ist.
Ja, krass.
Ne? Also die Themen haben sich einerseits geändert. Es ist, du sagst so, was macht, wie binden wir Mitarbeiter? Ich kann es nur einen Abriss gerade geben. Wir sind jetzt im April 2025. Also wenn du mich das vor 2-3 Jahren noch gefragt hättest, dann war so ein bisschen mehr das Thema, oh ja, wir müssen die Mitarbeiter mit ins Boot holen. Oh ja, die Mitarbeiter müssen in Entscheidungsprozesse mit rein. Hat sich ein bisschen gekippt,
ja,
in dem letzten Jahr. Also man merkt, dass es jetzt tatsächlich wieder mehr aufgrund der ganzen Perma-Crisis drumherum tatsächlich mehr jetzt wieder top-down auch kommt, was es dann wiederum uns natürlich leichter macht in solchen Planungsprozessen auch. Einerseits leichter macht, um es umzusetzen, andererseits die Individualität natürlich ein bisschen flöten geht. Also man merkt auch da schon, es ist eine Wahnsinnsdynamik in dieser Arbeitsweltsituation, ja, drinnen. Von Unternehmen, die nach wie vor 100% remote sind, zu Unternehmen, die mittlerweile 100% wieder ihre Mitarbeiter reinrufen. Hat man selber mitbekommen, Paukenschlag Amazon zieht wieder zurück.
Ja.
Das finden natürlich viele nicht cool. hat alles ein Für und Wider. Man muss immer das so ein bisschen ganzheitlich betrachten und beziehungsweise bilateral auch sehen. Deswegen New Work, für die, die den Begriff schon mal irgendwo sicherlich gehört haben. Es ist kein Hype, es ist kein erstmal seit 3, 4, 5 Jahren. Es ist eine Ideologie, die vor über 40 Jahren ins Leben gerufen wurde, witzigerweise von einem Deutschen, nämlich Fridtjof Bergmann, der diese neue Arbeit hat das damals genannt. Also es hieß gar nicht New Work, es ist Deutsch. Es ist ein deutscher Begriff, es ist deutsch geprägt. Und diese Ideologie ist entstanden in den 80er Jahren, als er seinerzeit in den osteuropäischen Ländern unterwegs war und festgestellt hat, dieser Sozialismus, ist das so zukunftsträchtig? Mhm. Wir brauchen aber eine Gegenbewegung zum Kapitalismus, weil der ist gefährlich für den Mensch jetzt per se. Und da war er so ein bisschen in der Zwickmühle und hat so gerade diese Industrialisierung mitgemacht, wo im Prinzip viele Fließbandarbeiter ihren Job verloren haben, okay, durch die Automatisierung.
Ja.
Ja, und hat einfach so gesehen, man muss so Arbeit für die Zukunft neu denken. Das, was uns jetzt so mit KI gerade so bevorsteht, war schon vor 40 Jahren. Und da hat er diese Ideologie, diese New Work-Ideologie ins Leben gerufen, wo er einfach sagt, das basiert auf Freiheit, Selbstständigkeit und Teil einer Gemeinschaft. Und sein Leitsatz ist, was wir wirklich, wirklich wollen. Also es hat einen philosophischen Ansatz auch. Geht natürlich auch viel darauf, wofür sind die Menschen geschaffen? Was können wir wirklich? Also sind wir wirklich für, ich sage jetzt mal, stupide Abarbeitungsthematiken geschaffen? Sind wir für Fließarbeit Arbeit geschaffen? Oder sind wir nicht eher im kreativen, im kollaborativen Prozessen einfach in der Entwicklung deutlich cooler? Was ja auch so wieder ein bisschen Thema KI gerade, wie können wir durch KI unterstützt werden, auch damit hineinzählt. Also ich will damit sagen, diese Ideologie, Freiheit, Selbstständigkeit, Teil einer Gemeinschaft, ist aktueller denn je.
Ja.
Das ist so gerade das Paradebeispiel in dieser Arbeitswelt, weil es natürlich auch mit Verantwortung für sich und für andere auch einhergeht. Also ich finde den Trend oder beziehungsweise die Entwicklung super. Also für mich unbedingt viel, viel mehr New Work. Du hast eingangs gesagt, es ist nicht der höhenverstellbare Tisch. Vollkommen richtig. Das hat erstmal mit der Ideologie nichts zu tun. Aber es ist wichtige Bestandteile, wenn wir jetzt wieder auf das Thema Arbeitswelt zu sprechen kommen.
Ja, sehr cool. Dann hast du jetzt ja gerade schon auch ein bisschen angesprochen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich wusste nicht, dass es den Begriff schon so lange gibt. Was ist denn jetzt warum ist eine moderne Arbeitswelt denn momentan auch wichtig? Und was macht die aus?
Moderne Arbeitswelt ist natürlich jetzt ein plakativer Begriff. Also was ist modern? Ist es der Tischkicker? Ist es der gesunde Obstkorb? Wobei Obst da wieder verschrien ist. Ist ja wieder zu viel Fructose. Das ist jetzt der vegetarische Korb für die Zukunft. Gemüsekorb.
Oder der Gemüsekorb, ja.
Nein,
bis die Lektine einen auffressen. Ne?
es gibt immer irgendwas, oder? Ja,
gibt immer irgendwas.
Wenn man genauer hinschaut, man findet immer irgendwas. Nee, Arbeitswelten haben sich auf jeden Fall massiv gewandelt. Rückblickend, Covid mittlerweile fast 5 Jahre her. Das war der Tritt in den Hintern für die Unternehmen, aufzuwachen. Einfach zu sagen, wollen wir an diesen alten, starren Strukturen festhalten? Warum diese strikte Trennung? Lass uns das mehr verschmelzen. Kommen wir später vielleicht auch nochmal zum Sprechen. Ist natürlich auch wiederum gefährlich. Thema Work-Life-Blending.
Mhm.
Work-Life-Balance ist ein Begriff, aber Blending ist die Steigerung, also mehr noch die Verschmelzung.
Okay.
Das heißt, die modernen Arbeitswelten haben sehr, sehr viele Herausforderungen, diese ganzen Thematiken, gerade der menschlichen Bedürfnisse, dieses Gruppenthematik, dieses sozioökologische da auch mit reinzubringen. Also es ist eine hohe Verantwortung geworden, Arbeitswelten mal ganzheitlich zu betrachten und nicht nur auf den Raum runterzubrechen.
Ja.
Da sind wir aber spezialisiert. Also wir machen jetzt keine ökologischen oder ökonomischen Beratungen jetzt grundsätzlich, aber geht es jetzt letztlich schon in den Raum, weil der Raum ist im Prinzip dann letztlich dessen, was auf der kulturellen Ebene entschieden wird, ist die Verkörperung dann im Raum. Also da gibt es schon einen signifikanten Bestandteil. Und moderne Arbeitswelten zeichnen im Endeffekt eine hohe Individualität aus. Es gibt natürlich immer wiederkehrende Prozesse in Unternehmen. Unternehmen sind alle irgendwo ähnlich gestrickt, eben mal kleiner, mal größer, mal mehr diversifiziert, mal globaler betrachtet. Nur entscheidend ist, was ich für ein Umfeld habe und was ich bieten kann. Und nicht nur als Arbeitgeber bieten kann, sondern auch als Arbeitnehmer. Also für mich ist das immer ein Geben und Nehmen. Es ist immer eine Vereinung aus beiden Aspekten, die da einherfließen. Und deswegen ist modern, wie ich gesagt habe, sehr plakativ. Es gehört auf jeden Fall eine gesunde Mischung mit dazu, aus Arbeitsmöglichkeiten, also wo kann ich arbeiten und wie kann ich arbeiten, aber auch da sind wir natürlich durch Gesetze gebunden. Es gibt Arbeitsstättenrichtlinien, es gibt den Arbeitsschutz. Wir sprechen vom Thema Zeiterfassungen, was aus meiner persönlichen Sicht kontraproduktiv ist für die Zukunft. Also wir dürfen nicht mehr nur in Zeiterfassungen denken, sondern das, auch das wird sich wandeln. Wir sind im Projektgeschäft. Ja, eigentlich sollten Zeiten sekundär sein, aber das ist natürlich wieder Arbeitsschutzthema, so und so viele Stunden. Und kennst du ja auch als klar. Unternehmer, dass man da den Gesetzen sozusagen
nein, auch... Nein, ich glaube auch, da habe ich was sehr Spannendes gestern gehört zum Thema auch Regulierung und Gesetze. Das ist leider, sind wir dort in einer Phase der Überregulierung angekommen, ja. Wobei ich glaube, es geht immer noch schlimmer. Was sehr schade dabei ist, ist, dass es geht ja immer darum, Missbrauch zu vermeiden. Deswegen werden die Gesetze geschaffen. Und eigentlich ist dieser Gedanke sensationell.
Ja.
Und auch wenn man sich die EU anschaut, eigentlich ist genau dieser Gedanke, Missbrauch zu vermeiden, sensationell. Aber man bestraft eigentlich 3 Leute, die es missbrauchen, bestraft man 1000 andere. Ja, und das ist die Problematik dabei. Und, wie du schon gesagt hast, bei den Arbeitszeiten zum Beispiel, glaube ich, dass es manchen Berufen nicht gerecht wird.
Ja.
Und nur mal als Beispiel, natürlich, jemand kreiert etwas in einer Stunde, was sensationell ist. Warum sollte er dann noch die anderen 7 Stunden dort sitzen? Ja? Oder warum sollte er sowieso gefangen sein an ein zeitliches Konstrukt, was ihm gar nicht gut tut an der Stelle? Ja. Ja? Deswegen finde ich es auch interessant, also Diskussion wieder back to office oder nicht. Auch das Blending habe ich noch nicht gehört. Es wird sehr, sehr spannend sein, weil ich habe immer Arbeit genossen, ja, bis auf, es gibt Sachen, die ich auch nicht mag, ja, beim Arbeiten. Aber mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht zu arbeiten, weil ich es immer als Chance gesehen habe, extrem viel zu lernen. Und wenn ich eine gute Community hatte im Büro, da auch Grüße raus an das erste Startup, für das ich gearbeitet habe, hier in München, mit Felix Haas, da muss man sagen, das war eine tolle Community, das hat richtig Spaß gemacht. Das war eher so, als ob ich in einen Freundeskreis morgens gehe mit denen zusammenarbeite.
Das ist, wie ich gesagt habe, Community, Kultur, wie man miteinander umgeht. Ne? Das ist ein toller Punkt. Missbrauch vermeiden, unbedingt, ganz klar. Ja, ich sage ja nicht, dass es absolut sinnlos ist, nur der Rahmen ist halt teilweise
ein
bisschen zu streng gesetzt und blockiert halt es dann auch in vielen Punkten.
Was wir gesehen haben, auch nur so, ich habe ja nicht diese New Work-Expertise, aber was wir gesehen haben im Unternehmerfreundeskreis ist folgendes, dass die Zeiterfassung, die eingeführt wurde als verpflichtend, eher dazu geführt haben, dass Demotivation entstanden ist und, eine gewisse Kontrollangst auch entstanden ist, besonders bei kleineren Firmen. Ja.
Da muss man noch viel, viel lernen für die Zukunft.
Auf jeden Fall. Ja. Wie macht ihr denn das, wenn ihr unterstützt, dass ihr Mitarbeiterbindung fördert durch Themen wie New Work. Ist das etwas, was entscheidend ist oder ist das etwas, was auch sehr stark durch die Kultur geprägt wird? Oder Kultur dadurch auch prägen?
Ja, total. Ne? Wie gesagt, das ist ein bisschen Henne-Ei-Thema. Was ist zuerst da, Raum oder Kultur? Ich fahre der festen Meinung, der Raum ist dessen, der Raum verkörpert das, was auf Kulturebene entschieden wurde. Man kann aber auch durch den Raum natürlich mit vorgeben. Ganz klassisch, denkt mal an die Behörden, denkt an die älteren, man sagt immer klassischen Raumstrukturen, dieser langer Gang, links und rechts, geschlossene Büros. Ja, dann haben sie dann eine schöne Vollholz-Eichentür, vielleicht noch ein Glasschwert daneben, damit man reinschauen kann, was dann wieder zufoliert ist.
Ja.
Der lange Gang, die 1-2 Personen, die in den Büros drin sitzen. Und da ist für mich die Frage, wie offen ist diese Firma?
Ja, genau.
Also, ist das eine Open Culture? Ist das eine Close Culture? Wie kann ich denn in solchen Szenarien das auch fördern? Ja, dass ich aber sage, arbeiten die denn wirklich zusammen? Funktioniert denn das so? Also wenn ich jetzt wirklich so diese klassischen, dann ist es noch Trockenbau, auch noch dunkel, abisoliert. Also wirklich so, ich mache die Tür zu, es bekommt niemand mehr mit, was ich in dem Raum mache.
Ja, klar.
Auch wieder bei Kontrolle eigentlich, gell?
Ja.
Und wir haben jetzt witzigerweise auch einen Fall gerade, wo wir das so betreuen. Man muss auch realistisch sein, es ist auch eine Budgetfrage oft. Ja? Also irgendwo gibt es einen Umzug. Wir sprechen von hunderten Mitarbeitern. Ja, wir sprechen von einer Bestandsstruktur, wo die einziehen müssen. Aber auch da muss man gucken, was kann man denn jetzt, das ist nämlich ein super Beispiel gerade, weil wir gerade wirklich so ein Projekt gerade mit betreuen, die eben jetzt einen Umzug dann angehen müssen, sich ein bisschen verkleinern von der Personenanzahl, also von den Arbeitsplätzen, von der Personenanzahl nicht, die dann fester reingebracht werden. Und die haben halt eine Bestandsstruktur, die man jetzt irgendwo aufgreifen muss und gucken muss, was kann man jetzt draus machen, um das kulturell anzugehen, um einfach auch durch partielle Öffnungen. Weil wir sind immer bei Abbrucharbeiten, bei Neuaufziehen gibt es Laufmeter, Quadratmeterpreise. Ja, die Ideologie, ja, schöne neue Welt, ist mit Budget verbunden, klar, aber es darf nicht ausschlaggebend sein.
Ja, klar. Ja,
man muss immer ein gesunden Kosten-Nutzen-Verhältnis nehmen. Das müssen wir jetzt da auch machen müssen, uns Gedanken machen müssen. Wie kriegen wir trotz dieser Struktur eine Semi-Öffnung hin? Wie kriegen wir sinnvolle Öffnungen rein? Wie kriegen wir sinnvolle Begegnungsstätten rein? Thema Coworking. Das beste Coworking ist Starbucks seinerzeit gewesen. Mhm. Den Kaffee haben die nebenbei verkauft. Mhm. Ja, aber dieses auch Coworking steckt ein Prinzip dahinter. Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, wer der Erfinder davon war. Aber Coworking ist im Prinzip das Prinzip der zufälligen Begegnungen.
Mhm.
Das heißt, ich möchte es ermöglichen, so wie wir vor dem Interview in die Cafeteria gegangen sind.
Genau.
Ja? Wir haben uns erstmal mit einem Kaffee zusammengesessen, um erstmal warm zu werden. Und das ist so eine Begegnungsstätte, wo man zufällig aufeinandertreffen kann.
Ja.
Ja? Und dann entstehen die Ideen.
Ja.
Dann entsteht der Austausch. Und dann kommt, ja, ich habe da gestern das Problem mit dem Kunden hier gehabt. Ja, das hatte ich auch schon mal gehabt. Ja, guck mal, ich habe das so und so gelöst. Ja, das ist jetzt alles idealisiert. Ja, wow, die Idee beim Kaffee. Aber es geht darum zu sagen, die Möglichkeiten zu schaffen. Und sowas muss man in die Räume mit reinbringen. Ja?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Das ist mit der wichtigste Punkt für die Zukunft. Und das ist das, was viele Unternehmen und auch Angestellte, also Beschäftigte einfach nicht verstehen, wie wichtig es ist, diese räumliche Zusammenkunft zu haben. Ich spreche nicht von Montag bis Freitag vollständig. Mhm. Ja? Aber es geht genau darum, in den Austausch zu kommen. Einerseits die Big Picture zu schaffen, also durch transaktives Wissen. Mhm. Das ist das Zukunftsthema für alle Firmen in der Zukunft.
Ja.
Und natürlich das, wofür Menschen ausgelegt sind, Socializing.
Mhm.
Wie du vorher gesagt hast, ihr hattet da so ein freundschaftliches Verhältnis
gehabt.
Das ist Wahnsinn, das haben wirklich ganz wenige. Aber das ist ja das Ziel, das kriegst du ja nicht, indem jeder sich in seinem Homeoffice, Remote-Office verkriecht und sich da mal in den Teams-Meeting trifft. Ja, und sich mal in die Augen schaut auf so einem kleinen Bildschirm, da kriegst du dieses Soziale nicht hin. Und davon leben die Firmen. Und das muss aber auch die Führung mittlerweile kapieren. Die Führungsebene, das ist nicht immer nur Produktivität. Die ist nicht immer nur am Arbeitsplatz sitzen, am Tisch sitzen und ackern, sondern die entsteht durch dieses Zwischenmenschliche, die entsteht in der Community, die entsteht durch Wissensaustausch und plötzlich hast du Gemeinsamkeiten und plötzlich findest du neue Denkansätze, die dich weiterbringen. Und das ist transaktives Wissen und das braucht Raum. Transaktives Wissen braucht Raum. Begegnung braucht den richtigen Raum dafür. Es bringt auch nichts, wenn ich irgendwo eine Fläche habe und sage, ja wieso, unten im Keller haben wir doch einen Cafeteria. Ja, da geht doch keiner
hin. Ne?
Ja, das muss zentral gelegen sein, das muss so aufgeführt sein, dass man unweigerlich gar nicht drumherum kommt.
Gib mal gerne noch ein paar mehr Beispiele von so tollen Begegnungsräumen, weil ich finde das total spannend.
Das ist so wichtig.
Das ist so witzig, wie du sagst. Es gibt ja viele, die schaffen irgendwo einen Raum. Ne? Und der funktioniert.
Haben wir halt frei im Keller unten. Genau. War mal früher ein Archiv. Ja, genau. Haben wir halt ein Souterrainfenster.
Genau.
Klar kann man auch was draus machen, nur die Frage ist, wer geht dann dahin?
Ja, genau.
Ohne immer gleich zu sagen, zweckgebunden. Es ist jetzt Mittag, 12.30 Uhr, ich gehe jetzt da essen. Genau darum geht es ja. Es geht darum, wirklich so viel wie möglich aufeinandertreffen.
Ja.
Ich gehe kurz raus, da kommen wir vielleicht später noch zum Thema Activity-Based Working, weil das fördert das ja noch mehr.
Ja.
Einfach zu sagen, ich gehe kurz raus, ich muss auf Toilette, ich habe einen Toilettengang, ich muss zum Kollegen rüber, ich möchte mir einen Kaffee holen, Getränk holen, Wasser holen. Jede Möglichkeit nutzen, um zu sagen, ich laufe auf so einen Kollaborationspoint vorbei, wo ich einfach automatisch hingezogen werde. Und da sind einfach immer Leute. Wir haben jetzt ein cooles Projekt auch umgesetzt noch letztes Jahr. Es war idealerweise links und rechts eine Fensterfront, breite Mittelzonen, die haben echt einen 5-Meter-Raster gehabt, also 5-5-5, sodass du es echt gleich verteilt hattest. Wir haben den in der Mitte eine Barista-Bar reingehauen. Ja, richtig cool, aber auch Rückzugsorte dort geschaffen. Und die kommen gar nicht drumherum. Egal, wo die sich in diesem Gebäude bewegen, die laufen an dieser Barista-Bar vorbei und da ist immer irgendjemand und man kommt ins Gespräch.
Erzähl mal von der Magie, die entsteht, wenn zwei Menschen sich treffen, auch aus unterschiedlichen Departments, vielleicht die sich noch nicht so gut kennen, aber auch Leute, die sich gut kennen, was für eine Kollaboration da entsteht und auch, du weißt ja, das mit dem transzentalen...
Transaktives
Lernen oder Wissen. Ja. Erklär das einfach mal, weil ich glaube, das ist etwas, was, wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch den nächsten Punkt, auf den wir kommen, und zwar Remote oder Hybrid oder
ja.
Homeoffice.
Da gehe ich nochmal ganz kurz zwei Schritte zurück, dieses transaktive Wissen. Wir müssen uns im Klaren sein, und das rede ich nicht schön und ich rede das auch nicht, um Angst zu schüren. Wir haben es in der Vergangenheit gehabt durch die Industrialisierung. Wir werden es in der Zukunft noch mehr durch KI haben. Es werden mehr und mehr reine Abarbeitungsjobs wegfallen. Das wird über kurz oder lang so kommen. Dieses, weißt du selber, wir sind jetzt im, nimm jetzt mal ein Beispiel, im Steuerbereich, ja, wenn man mit Dativ zusammenarbeitet, Unternehmer online, du lädst mittlerweile alle Belege automatisch hoch. Es ist keiner mehr dazwischen, der das sozusagen in die Hand nimmt, einscannt, das sind Extrembeispiele. Ja. Aber es gibt immer mehr, dass diese rein verwaltenden Tätigkeiten für die Zukunft wegfallen werden. Und da steckt eben für uns die größte Chance drinnen, das zu tun, was wir am besten können, nämlich Sachen entwickeln. Projekte entwickeln, gemeinsam entwickeln und uns dann die einfachen Arbeiten abnehmen zu lassen. Ja?
Ja.
Da entwickelt sich, muss, es geht nicht mehr anders. Wir sind nicht mehr rein produzierend, das ist, der Zug ist vorbei. Das machen andere. Ja? Wir sind nur noch in der Wissenskreierung mit drinnen und da müssen Unternehmen und auch Angestellte hindenken. Also der Zeitpunkt wird irgendwann kommen, wo die klassische Buchhaltung, das ist 15 Jahre, die wird es in der Form nicht mehr geben.
Ganz klar, es fällt weg. Wir haben ja echt eine gute Vorbereitung jetzt mal getroffen mit der E-Rechnung.
Genau.
Ja, die E-Rechnung ermöglicht ja schon vieles
automatisiert. Längst überfällig.
Absolut.
Ja, wir sprechen immer vom Paperless-Büro und dann wird jede E-Mail ausgedruckt. Und
dann dauert es aber noch 20 Jahre. Ne?
Ja, das ist schon krass. Wird immer mehr Papier.
Ich finde das, ich glaube auch, dass AI ein Beschleuniger ist von allem.
Genau.
Ich glaube, dass AI aber auch, man darf, es ist zweischneidig auf der einen Seite. Ich finde AI sensationell. Ja, das muss man vorher
wissen. Muss aufpassen. Ja.
Genau, aber AI wird dazu führen, dass bestimmte Jobs wegfallen, das ist korrekt.
Ja.
Aber genauso wie man, wenn man die Diskussion führt über ein flächendeckendes Grundeinkommen, genau dadurch würden auch sehr viele Jobs wegfallen. Aber man kann sich dann, wenn man möchte, muss man sich nicht mehr auf die Dateneintragung hinter einem Excel-Sheet konzentrieren, sondern man kann das der AI geben und man kann sich über den kreativen Part, der danach folgt oder davor folgt,
das konzentrieren. Das ist der Punkt, die Gewichtung.
Genau.
Die Gewichtung wird eine andere, ja. Und da sind wir eben bei dem Thema, wo du sagst, was das für die Räume dann eben auch zu tun hat.
Ja.
Das heißt, wir müssen da schon auch, es wird mehr in dieses Thema Community gehen müssen. Und es wird aber nach wie vor auch konzentrative Tätigkeiten geben. Ich brauche auch Rückzugsorte.
Ja.
Ich brauche das selber auch, wenn ich was wirklich mal mir Probleme lösen muss, wenn ich wirklich mal akribisch ein Dokument überprüfen muss, eine Präsentation durchgehen muss. Also die Tätigkeiten wird es nach wie vor geben. Also du merkst, es geht immer mehr in Richtung Activity-Based Working, also aktivitätsbezogenes Arbeiten. Und das müssen Räume für die Zukunft einfach auch geben. Aber viel, viel mehr auf diesen Socializing-Aspekt. Wenn ihr mal auf unsere Homepage geht, auf lech-büroplanung.de, da werdet ihr unsere Studie auch sehen. Die ist ultra plakativ, die wir entwickelt haben, wie so das Büro der Zukunft aussehen kann. Ja. Es geht viel Richtung Hotellerie. Also wenn man auch mal die Wellness-Hotels anschaut, wie die sich mittlerweile wandeln, die kriegst du nicht mehr über ein schönes Bett.
Ja.
Das interessiert die meisten nicht mehr.
Ja.
Ja, die wollen drumherum, die wollen ganz andere Punkte haben. Und da müssen Unternehmen auch ein bisschen hindenken. Wie gestalte ich meine klassische Arbeit in der Zukunft? Mhm. Ja, und wo ist meine Gewichtung für Community-Kollaboration und Kommunikation? Austausch, das sind mit die wichtigsten Punkte, die es zu beachten gibt. Und da gehört für mich ein Remote, das ist so ein bisschen der Oberbegriff, also mobiles Arbeiten, gehört für mich da auf jeden Fall mit dazu. Mhm. Um auch nochmal auf das Thema Work-Life-Blending später zurückzugreifen, weil sonst funktioniert das nicht.
Ja.
Weil sonst ist es so wie früher, wo damals mein Aikido-Lehrer gesagt hat, Sebastian, die geilste Erfindung war damals die Rückruftaste. Der war bei der Post. Wenn jemand besetzt war, konnte ich da draufdrücken, dann rief der mich zurück.
Geil.
Meinst du, der war ab 17 Uhr noch irgendwie erreichbar? Oder vor 8 Uhr in der Früh?
Nee.
War er nicht. Der hat da sein festes Telefon gehabt, was 5 Kilo gewogen hat. Ja, der konnte gar nicht. Da gab es Work-Life-Blending gar nicht. Da gab es ganz klar die Trennung. Ich bin ins Büro gegangen. Die hatten noch keine Handys. Ganz früher. Ich bin auch in der Zeit noch aufgewachsen.
Ja, ich meine,
Tell me, um was es früher alles gab. Messenger, bevor es ganze Handys gab. Nokia, hier, erste Handy damals mit 16, glaube ich, oder so.
Ja, genau.
Und deswegen sage ich, das war für den die geilste Erfindung. Aber heutzutage, wir sind so beballert auf allen Kanälen.
Mhm.
Ja, du kommst auf diesen Work-Life-Blending gar nicht mehr raus. Und deswegen rufen wieder so viele nach Work-Life-Balance, weil es ein Rückschritt, Work-Life-Balance.
Ja.
Work-Life-Balance ist die Trennung. Und wir sind aber alle im Blending drin. Also die allermeisten. Wir stecken in den Blending drin. Wir haben die Verschmelzung. Wir sitzen in der Früh am Küchentisch mit der Familie und lesen nebenbei berufliche E-Mails.
Ja.
Ja, und damit bist du nicht mehr in der Work-Life-Balance, sondern bist im Blending mit drin.
Mhm, interessant.
Ja, und das ist durch dieses Remote natürlich einfach gefährlicher geworden.
Das stimmt. Ja, viel intensiver natürlich.
Es ist intensiver geworden, es ist selbstverständlicher geworden. Deswegen schreien gerade viele wieder nach Work-Life-Balance. Und das ist auch wichtig, diese bewusste Abgrenzung. Und diese Abgrenzung hat einmal die psychischen Grenzen, also dass ich irgendwo sage, stopp. Aber es muss auch räumlich mit unterstützt werden. Und da sind wir wieder an dem Beispiel, ein komplett geschlossenes Büro hin zu einem komplett offenen. Zwei Extreme, die aufeinander prallen.
Ja.
Ja, beides funktioniert nicht.
Okay.
Also macht keinen Sinn. Deswegen, das ist die gesunde Mischung auch für die Zukunft.
Würdest du sagen, dass, also ich find diese kollaborativen Spaces sensationell. Ja, ich mag das total gerne. Trotzdem, ich habe ja viele Calls, ja, einfach weil wir viel koordinieren und natürlich auch Gespräche habe mit Neukunden und sowas. Was ist dann ist das Beste wahrscheinlich der Mix, oder? Dass du halt, du hast einen offenen Space plus du hast kleine Telefonkabinen, in die ich zurückziehen kannst. Du hast eventuell auch Büros, wo Leute auch dann am Platz arbeiten können mit mehreren Bildschirmen wahrscheinlich.
Genau.
Das ist, ich merke das auch durch das, also seit Corona vor allen Dingen verstärkt. Auch davor war es schon so ein bisschen so bei uns. Aber dass ich move sehr oft in dem Tag mit meinem Laptop durch die verschiedenen Räume, die wir haben und sitze an verschiedenen Orten, um verschiedene Sachen zu tun.
Ja, das ist so wichtig und die Bewegung, die du gerade angesprochen hast, ich hatte, glaube ich, letztes Jahr mit meinem Osteopathen kurz ein Gespräch gehabt, der gesagt hat, Sebastian, seit Covid, die Leute haben so viele Probleme, denen fehlt die kleinen täglichen Bewegungen.
Wirklich?
Ja, die fallen aus dem Bett zur Kaffeemaschine, fallen dreimal um, sitzen am Küchentisch zum Arbeiten.
Ja.
Ja, zwischendurch fallen sie mal zur Kaffeemaschine zurück, gehen abends wieder ins Bett, mal überspitzt formuliert. Der hat gesagt, die haben alle ihren, ich habe den Namen jetzt vergessen, der Muskel in der Leiste quasi vom Beuger, die sind alle verkürzt, die kriegen alle Rückenprobleme. Ja, der hat so einen Andrang dadurch bekommen auch. Und das ist ja auch wichtig, das Thema Bewegung mit reinzubringen. Einerseits für den Menschen natürlich selber. Diese Bewegung ist das A und O im Leben. Stillstand ist tot.
Ja.
Ja, Rasten, Rosten, so ein bisschen das Thema, aber früher gesagt. Und deswegen ist so diese Denke, alle meine Tätigkeiten an, ich sage mal ganz bewusst in Klammern, meinem Arbeitsplatz.
Mhm.
Ich provoziere schon auf Desksharing.
Ja, klar.
Ja, dieses alle Tätigkeiten an einem oder meinem Arbeitsplatz. Nee, bitte nicht. Brauchen wir nicht mehr.
Ja.
Wolle man nicht, können wir nicht, machen wir nicht. Mhm. Wollen wir für die Zukunft nicht mehr haben. Wir sprechen von Remote Working, wir sprechen von Activity-Based Working, wir sprechen von unterschiedlichen Arbeitstypologien, wie du selber gesagt hast, ich habe einen Call, ich habe das, ich habe jenes. Das mache ich nicht mehr an meinem Arbeitsplatz.
Ja, auch wir haben ja super viele Videocalls. Machst du nicht an deinem Arbeitsplatz?
Nein, machst du nicht. Du störst die anderen, du bist gestört. Das hat keinen Sinn. Und da braucht man eben Raumkonzepte und auch Kulturkonzepte, die das mit unterstützen.
Mhm.
Ich habe oft das Thema auch gerade, wenn es um Akustik geht, wo man wirklich merkt, da könntest du räumlich so eine krasse Barriere setzen, aber in den Köpfen nicht.
Ja, weil es offen
ist. Gehabt, ja, wir sitzen hier in einer Sechserreihe und es ist so laut und ich bin abgelenkt. Sag ich, ja, müsst ihr das nur so trennen, hier so und so machen, Gläser, Glas, Akustikwand dazwischen, bla bla bla. Ja, aber dann kann ich ja meinem Kollegen am anderen Ende nichts mehr zurufen. Sag ich, genau da liegt das Problem.
Ja.
Also was wollt ihr denn jetzt? Wollt ihr euch jetzt die Gelegenheit haben, was zuzurufen, alle stören? Oder wollt ihr vielleicht auch mal durch die Raumsituation mal überdenken, überhaupt unser Verhalten auf der Fläche?
Ja.
Ist es denn zielführend, wenn ich über fünf Köpfe hinwegrufe? Bequem ist es, aber ist es zielführend?
Ja,
wie ist das mit dem Rest auf der Fläche? Ne? Und da merkst du einfach, da kommst du an das Thema Mensch ran und sie sagen, muss ich mich verändern.
Ja.
Wollen wir nicht.
Das ist völlig auch dann zu einfach für die. Wie würdest du sagen, Remote Work, Hybrid Work und auch Back-to-Office Work, Was ist da der Trend, den du siehst und was ist die Lösung momentan?
Die Lösung ist, leider habe auch ich die nicht aus dem Ärmel schütteln, kann ich nicht aus dem Ärmel schütteln, weil es ist so individuell. Es ist meines Erachtens weder das eine noch das andere in hundertprozentiger Ausprägung sinnvoll. Auch da muss man sagen, nimm mal die Produktion.
Na gut, die können ja nicht
halten. Genau, die können ja nicht. Ist ja einfach gesagt, die können ja nicht. Was meinst du, wie neidisch die sind?
Klar.
Wenn dann die Verwaltung sagt, ach, ich bin mal 3 Tage im Homeoffice.
Ja, klar.
Dann bist du wieder beim Thema Neid. Ne? Es gibt deswegen Sinn vor Prinzip. Das klingt jetzt fies, alle, die in der Produktion sind, tut mir leid, aber bei euch macht es keinen Sinn.
Ja, klar.
Ja? Hingegen eine Verwaltung ist da deutlich freier, ja, aber auch da macht es keinen Sinn, dass die den ganzen Tag nicht da sind.
Ja, klar.
Ja? Also es ist so, man kann das analysieren, wir haben dazu viel Umfragen auch gemacht, um herauszugucken, was ist denn auch eine sinnvolle, man spricht von sogenannten Überbelegungsquote.
Mhm.
Ja? Die meisten Unternehmen haben sich jetzt so mal so eingependelt, 2-3 Tage, entweder oder, also entweder Homeoffice oder Mobile Work, je nachdem. Ein paar, wie gesagt, gehen jetzt gerade wieder den Weg, weil sie da irgendwo mehr glauben, jetzt die Produktivität sinkt dadurch, dass durch das Homeoffice. Also offiziell darf man ja nicht Homeoffice in den Firmen sagen.
Ja, okay.
Deswegen machen die immer mobiles Arbeiten.
Ach so, okay.
Weil du bist in dem Moment als Arbeitgeber verpflichtet, dafür zu sorgen, dass deine Person genauso den gleichen Arbeitsschutz hat im Homeoffice wie im Office, wo du aber ja keinen Einfluss hast.
Ja, eben.
Das heißt, du müsstest eigentlich jedem Mitarbeiter ein separates Zimmer, best ergonomisch ausgestattet, geben, mit allen ASR-Kriterien, Arbeitsschutzrichtlinienkriterien erfüllt. Deswegen machen das die Unternehmen natürlich nicht. Das können auch nicht viele. Die im Homeoffice arbeiten. Ja, hat ja nicht jeder seine 10, 12, 15 Quadratmeter Zimmer frei.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, ist ja auch ein Thema von der Kapazität. Deswegen gehen die auf mobiles Arbeiten. Da sind sie ein bisschen aus der Haftung draußen. Also wenn du jetzt daheim gegen den Küchentisch rennst und dich verletzt, dann ist es kein Arbeitsunfall mehr.
Ja.
Also auch da merkst du wieder, es ist viel Jura eigentlich, Versicherungen, die da mitschwingen. Das ist der Hauptthema, warum man vom mobilen Arbeiten spricht. Und da gibt es nicht den einen, genauso musst du es jetzt machen, weil der hat es so gemacht, sondern das hängt von der Kultur ab, das hängt, wie hoch ist das Vertrauen, wie geht die Führung damit um, merkt man wirklich Produktivitätseinbüßen, die da auch stattfinden können, und das ist sehr ein individueller Prozess, also den muss man sich anschauen, um dann wirklich ableiten zu können, was ist denn sinnvoll, und vor allem nicht immer nur gucken, wie ist es jetzt, sondern wo wollen wir in Zukunft hin.
Ja, genau.
Ja, man muss ja immer das Ganze auch nicht retrospektiv, sondern wirklich zukunftsorientiert gucken.
Viele gucken ja eher sehr weit zurück und wollen es so haben, wie es wieder ganz vorher war.
Genau. Zumindest die eine Seite. Die andere Seite sagt ja, ich will am liebsten 5 Tage im Homeoffice
bleiben. Ja, genau. Ja,
gibt's ja, ja auch.
Ja, absolut.
Aber auch da sage ich ganz klar, das darf nicht, der Bequemlichkeit darf nicht der Maßstab werden.
Nein, natürlich nicht.
Es ist entscheidend.
Die Begegnung fehlt ja sonst.
Es ist die Begegnung, die fehlt. Es ist entscheidend. Wir nutzen selber Teams. Wir haben auch viele Abstimmungen. Aber da geht es um sachliche Abstimmungen. Ja. Wir entwickeln was. Ich will einen Zwischenblick drauf haben. Da brauche ich mich jetzt nicht treffen und anzuschauen. Aber das ist wichtig. Nur mein Eindruck ist, dass das viel Bequemlichkeit mittlerweile geworden ist.
Was die wollen einfach
bequemer ist. Und ich kann hier. Ja. Ich habe mal bei einem großen Kunden eine Keynote online machen müssen. Ja, weil es deutschlandweit war, die wollten das dann nicht vor Ort machen. Ich mache das zukünftig nie wieder.
Ja.
Das waren, glaube ich, 30, 35 Geschäftsführer über den Standort Deutschland verteilt. Ich hab 3 davon gesehen auf dem kleinen Fenster. Ich kam mir vor, als ob ich gegen eine Wand rede.
Ja.
Es kam keine Emotionen rüber. Ich habe keine Emotionen gespürt. Ich mache sowas nicht mehr.
Ja, verstehe
ich. Es gibt gewisse Punkte, die gehen nur in Präsenz. Und davon brauchen wir mehr.
Ja.
Weil davon leben die Menschen. Genau dieser Emotionsaustausch, dieses Sehen. Ich sehe dann Leuchten in den Augen über gewisse Themen, wo wir sprechen. Ja, ich kann sofort ein Feedback haben. Das fehlt alles in dieser digitalen Welt. Aber trotzdem brauche ich sie auch, weil es hat keinen Sinn. Ich bin 2 Stunden im Homeoffice, fahre 1 Stunde ins Office, um dir ein Ergebnis zu zeigen und fahre dann wieder nach Hause.
Das macht
keinen Sinn, ne? Und das ist so ein bisschen, wo wir Richtung aktivitätsbezogenen Arbeiten. Auch das übrigens ist jetzt nicht neu. Das gibt es auch schon über 20 Jahre.
Na, Wahnsinn.
Ja, ja, das ist auch schon lange so. Aber Deutschland hinkt da ein bisschen nach.
Du hast ja das Konzept, wenn du sagst, vor 20 Jahren, das Konzept, was ich da drauf ansprechen möchte, ist ja dieses Desk-Sharing, was du vorhin auch schon angekündigt. Das war mal eine Zeit lang, war das so voll in Vogue, dass die großen Companies haben im Prinzip ihren Space um 50% reduziert, haben Desk-Sharing eingeführt und dann waren halt die Leute, musst du halt jeden Morgen dein Desk suchen und sowas. Wie siehst du das?
Das ist also, ich sag mal so rum, Activity-Based Working ohne Shared Desk geht, wenn man den Platz hat.
Ja.
Shared Desk ohne Activity-Based Working, no-go.
Ja, funktioniert nicht, ne?
Weil, ganz einfach, nimm mal das Beispiel Flugzeugbuchung.
Ja.
Da suchst du dir einen Platz aus.
Ja.
Ja? Jetzt kommt der Chef zu dir und sagt, Timon, ab morgen machen wir Shared Desk. Du darfst dir einen der Arbeitsplätze dann buchen von mir aus. Dann fragst du dich doch, ob ich jetzt vorne links, Gang Mitte, hinten rechts sitze im Flieger. Was bringt's mir?
Ja, bringt ja gar nichts.
Außer Frustration.
Ja, außerdem buche ich wahrscheinlich
jeden Tag den gleichen. Oh Gott, ich krieg keinen Flugplatz.
Ja.
Oh Gott, ich krieg morgen keinen Arbeitsplatz. Und davor haben die meisten Unternehmen Angst, die Angestellten, weil sie sagen, wir sind in einer Weg-von-Denke.
Ja.
Ich denke nur weg von, ich verliere etwas. Und in dem Moment, wo ich ermöglichen und aufzeige, was bringt denn ein gesundes Activity-Based Working? Sprich, wir bringen auf die Fläche Module rein, wo ich sage, du kannst je nach Arbeitstypologie, Tätigkeit dir dieses Umfeld aufsuchen. Da stellt sich dann im Umkehrschluss die Frage, brauche ich dann eigentlich noch einen festen Arbeitsplatz?
Genau.
Ich bin ja 4, 5, 6 Stunden verteilt in Meetings. Brauche ich deswegen einen festen Arbeitsplatz vorhalten? Oder kann ich wirklich sagen, ja, Moment einmal, eigentlich brauche ich doch nur einen temporären Arbeitsplatz, an dem ich mich mal für gewisse Stunden einfinden kann, den ich nicht dauerhaft blockiere, also nicht Montag bis Freitag, sondern nur da, wo ich da bin. Ja, dass ich so meinen täglichen To-Dos, E-Mail-Check, etc., was verfassen, zugehen kann. Aber für alles andere habe ich in unmittelbarer Nähe, das ist mitentscheidend, die entsprechenden Möglichkeiten geboten. Ja. Und plötzlich habe ich eine ganz andere Hinzudenke und mir erweitern sich Felder, wo ich sage, ja, Gott sei Dank kriegen wir sowas. Und plötzlich denke ich mir, cool, ich habe eine 400 Quadratmeter Brandabschnittsfläche und ich habe halt die Hälfte der klassischen Arbeitsplätze reduziert. Dafür habe ich jetzt endlich meine eine Rückzugsmöglichkeit für ein Teams-Meeting, meine Zweier-Vierer-Rückzugsmöglichkeit, mein Socializing-Aspekt, verstehst du? Wo ich einfach sage, ja, ich habe plötzlich eine ganz andere Denke auf das Thema. Deswegen, das eine geht nicht ohne das andere, aber umgekehrt schon.
Na klar.
Deswegen, und das ist das, was viele einfach leider noch nicht verstehen und dann irgendwo meinen, ja, wieso, wir haben noch zwei Telefonzellen dahingestellt und gut ist. Ja, nee, so funktioniert das aber leider nicht. Und jetzt, um noch einen draufzusetzen, jetzt hast du einen Customer Support, der täglich am Telefon ist. Und dann kommt der Teilnehmer, der sagt, hey, ab morgen dürft ihr Phonebox nutzen. Die zeigen dir doch einen Vogel.
Ja, klar.
Dann noch, sorry, ich habe 8 Stunden Gespräche, soll ich jetzt tak, hin und her hüpfen. Deswegen, es muss passen. Es muss einfach passen und es muss zur Kultur passen, es muss zum Unternehmen passen und vor allem, wo will das Unternehmen zukünftig hin?
Ja, genau.
Also deswegen, ich bin ein Riesenfreund von Shared Desk, aber richtig.
Welche Nachteile bringt denn Activity-Based Working mit sich? Wenn wir mal von den Nachteilen sprechen. Weil Activity-Based Working hört sich mega gut an. Ja? Also ja. Es ist auch meines Erachtens auch das, was ich schon lebe und wahrscheinlich auch viele andere leben, ohne dass sie einen Begriff dafür haben.
Ja, richtig.
Aber was sind die größten Nachteile dabei?
Die größten Nachteile sind, wenn es schlecht umgesetzt ist von der Fläche her. Mhm. Größter Nachteil ist natürlich schon, du musst halt abwägen. Ich habe eine gewisse Fläche zur Verfügung. Und der Trend geht ja eher zu sagen, wir wollen Flächen reduzieren. Das heißt, es ist eigentlich mit
einem, weil natürlich auch weniger Leute da sind,
Verlust von Arbeitsplätzen geht das einher, sonst macht das keinen Sinn. Also keiner wird jetzt sagen, hey, ich habe 1000 Quadratmeter, ich miete mir nochmal 400 dazu, damit wir die Module haben.
Ja.
Sondern die Richtung geht in Kürzung, also geht in Komprimierung, ganz klar. Ja, und da bist du natürlich bei dem Thema, ja, ist es für viele schon noch, ich verliere meinen festen Arbeitsplatz.
Mhm. Wobei, wenn wir jetzt mal auf das Thema Gen Z gehen, die kennen es. Also die meisten, die jetzt 5 Jahre Gen Z sind und in die Arbeitswelt gekommen sind, die kennen es ja gar nicht. Das ist total interessant. Ja? Wir kennen alle noch das wirklich feste Arbeiten, jeden Morgen zur gleichen Zeit im Büro sein, alle sind da. Das kennen die ja teilweise gar nicht. Und da habe ich eine Story aus dem Freundeskreis. Die wissen nicht, also der ist komplett im Homeworking, hat er sein Studium beendet und hat jetzt angefangen zu arbeiten, komplett in diesen Homeworking-Phasen. Der kennt es nicht anders, der kennt nur Homeworking eigentlich. Aber er verpasst dadurch natürlich auch diese unfassbaren Vorteile, besonders als junger Mensch, wenn man gerade am Lernen ist, wie viel das bringt mit 2 älteren Middle-Agern. Ja.
Middle-Ager.
aber von denen zu lernen. Ne? Also das ist, ja, ich habe ja also auch nochmal da, ich habe ja gesagt, gerade war beim Startup, ich habe da ja programmiert, ich habe da Marketing gemacht, da habe ich unfassbar viel gelernt. Aber du glaubst nicht, wie viel Wissen ich mitbekommen habe aus Investitionssicht, weil der Felix Haas, der natürlich ein super Investor ist, und die anderen Gründer von Amyando damals um mich herum waren und auch die Sachen einfach besprochen haben. Ja? Und der kam manchmal auch aus dem Call raus. Ich stand an der Kaffeemaschine, er ist zu mir gekommen und hat gesagt, Timon, das war gerade voll geil. Da hatten wir gerade einen Mega-Call mit dem und denen. Da haben wir wahrscheinlich einen Mega-Deal gemacht. Und dann habe ich gefragt, so, hey, wie sah das aus? Wie hat das funktioniert? Und so hat er mir einfach erzählt. Und dadurch, mein Investmentwissen, ja, von Startups und sowas, kommt daher. Ja? Und das hätte ich sonst niemals gelernt.
Jetzt weißt du, was transaktives Wissen ist.
Ja. Und das ist natürlich
was. Das sind genau die Punkte, ja. Das funktioniert nicht. Gen Z ist, ja, die werden durch den Kakao gezogen, die werden meines Erachtens zu sehr verweichlich dargestellt.
Ja.
Da gibt's auch von bis, ich hatte auch Studien gelesen, dass die Gen Z tatsächlich sogar wieder mehr auf Beständigkeit pocht, weil die natürlich nachvollziehbar in extrem unbeständigen Zeiten aufwachsen.
Krass, ja.
Da gab's doch mal dieses, von dem Scheich irgendwie mit, boah, ich komme jetzt gar nicht mehr drauf, mit dem, über die Generationen, es wiederholt sich immer wieder.
Mhm. Gibt
es auch dieses eine Beispiel.
Ja, das verläuft auch in Wellen.
Genau, verläuft in Wellen mit hart und weich und so weiter.
Harte Zeiten kreieren harte Menschen und weiche, also einfache Zeiten.
Dann kommt wieder der Wechsel mit rein und so ist es ein bisschen bei der Gen Z. Also ich habe auch krasse Beispiele gelesen, wo ich auch irgendwann einen Blogartikel, glaube ich, auch verfasst hatte zu dem Thema, dass eine Gen Z-lerin gesagt hatte, hätte ich diesen Urlaub nicht genehmigt bekommen, hätte ich gekündigt.
Ja.
Das ist natürlich, wo ich sage, jetzt nehmen wir mal die New Work-Brille auf, Freiheit, Selbstständigkeit, ja, Teil einer Gemeinschaft. Also wenn ich jetzt so eine Einstellung in der Arbeitswelt in der Community habe, gib mir oder ich kündige, weiß nicht, gut, das war jetzt ein Paradebeispiel, Gen Z. Ja. Kann ich nur appellieren, bitte, wenn ihr New Work haben wollt, dann aber auch alle drei Facetten und nicht nur zwei davon. Jawohl, Freiheit, yes. Selbstständigkeit, yes. Teil einer Gemeinschaft, ja, kommt drauf an. Ja. Also wenn, muss ich mich schon committen zu allem. Deswegen, die werden da, wurden viel zu sehr durch den Kakao gezogen. Im Endeffekt muss man die verstehen, die wachsen in totalen Perma-Crisis auf. Die schreien nach Beständigkeit. Ja, und die wollen so ein bisschen diese Sicherheit auch haben. Und denen ist auch wieder wichtiger, weil die einfach erkannt haben, mein Vater, Generation darf man, also ist ja ein gängiger Begriff, aber die Wirtschaftspsychologen sprechen von Kohorten. Mhm. Also dieses ganze Generationsthema ist ein bisschen überbewertet und zu Bildniveau eigentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Es hilft uns, um ein bisschen eine Einordnung zu treffen, erstmal. Da war noch früher so Work, Work, Work. Voll. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber guck doch mal an die Zeit zurück. Was war denn nach dem Krieg?
Ja, da muss man arbeiten.
Musstest du aufbauen, da hattest du nicht, lass uns mal in den Supermarkt gehen und gucken mal. Ich erinnere mich
17
mal.
17 verschiedene vegetarische Milchsorten.
Ich hatte einmal, das ist schon aber Jahre her, da war so noch meine wilde Berg- und Wanderzeit. Da bin ich eine Woche lang durch Frankreich, durch Volvic-Gebiet gelaufen, ehemalige Vulkangebiet. Nur mit dem Rucksack, Zelt, Wasser. Ich hatte drei Probleme. Wo kriege ich Wasser her? Wie kann ich schlafen? Und wo gibt es Nahrung? Mhm. Und nach dieser Woche bin ich in den Supermarkt gekommen, in einer größeren Stadt, und war erschlagen von dem Angebot.
Ja.
Ich wusste überhaupt nicht, krass, wo, wie, was. Ich hatte so echt total limitiert gelebt. Das war immer der geilste Urlaub in meinem Leben.
Ja, cool.
Ja, so rückwirkend betrachtet. Ja. So hart er war, aber so geil war er unterm Strich. Und das ist so ein bisschen dieses Thema Work, Work, Work. Warum war das damals so? Ja, Arbeit, 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 aufbauen. Es gab nicht diesen Supermarkt, der prall gefüllt war. Wenn ich Geschichten von meinem Vater höre, sagst du, boah, krass, die mussten sich das Duschwasser teilen. Ja, und jetzt kommt so eine Gen Z in der Überflussgesellschaft rein.
Mhm.
Und die verstehen das zum Teil auch nicht. Jetzt geht es ja noch weiter. Jetzt sind ja, unsere Kinder sind ja schon Gen Alpha.
Ja.
Jetzt kommt ja bald Gen Beta noch mit dazu. Ja. Und Gen Alpha wächst ja noch mal ganz anders auf, als die Gen Z es war. Und die sind in einem Überfluss und die stellen sich zurecht. Und da sind wir wieder vollkommen in New Work, warum das jetzt wieder so hochkocht. Weil die Gen Z genau sich fragt, warum? Wo früher in der Babyboomer, wie man die Generation nennt, da gab es kein Warum. Ja, wir müssen Land aufbauen. Krieg hat zerstört, wir müssten Gebäude aufbauen. Da keine Warum gefragt. Ja. Und die Gen Z ist in einem Level drin, wo man sagt, ich habe alles. Ich habe alles. Wir haben übervolle Kleiderschränke.
Ja,
Schuller hat es mal gesagt, Anne Schuller, wir verkaufen in übervolle Kleiderschränke, die Modeindustrie.
Ja.
Es ist ein Überfluss da. Und dass die jetzt plötzlich sich wieder in Frage stellen, warum muss ich denn so viel arbeiten? Und es gibt ja auch wichtigere Themen, dass ich sage, ich möchte einfach meinem Yoga nachgehen, Tai Chi oder was weiß ich was.
Ja, klar.
Ich möchte die Zeit mit meiner Familie haben. Das ist so gesehen ein ultra cooler Ansatz, der eben in diesem Work-Life-Blending, was sich so eingeschlichen hat, eigentlich zu sehr untergegangen ist. Also so gesehen, die haben schon coole Ansätze mit drinnen. Und das ist auch das, was Unternehmen einfach auch mit berücksichtigen müssen, wenn sie Konzepte auf die Welt stellen, also einmal kulturell natürlich, aber auch natürlich räumlich gesehen, zu gucken, dann gib ihnen doch die Möglichkeit, eine Auszeit.
Ja.
Dann gib ihnen doch eine Powernapping-Möglichkeit und nicht die Babyboomer-Generation, jetzt sitzen die wieder rum, da wird doch nicht gearbeitet. Ja, das ist immer ein Kulturthema. Ja?
Das ist ein Kulturthema.
Dann gib ihnen doch den super coolen Virtual-Reality-Raum, wo sie ihre 10, 15, 20 Minuten sich zurückziehen können und sich mal abschirmen können von der Außenwelt, wieder mal runterfahren können, neue Kräfte sammeln. Hey, ich mache das auch nicht anders, das bekommt keiner mit.
Ja, klar.
Ich such mir auch meine kleinen Auszeiten und such mir auch, weil du willst nur selber Sport. Wann wächst denn der Körper? In der Belastung oder in der Ruhe?
Ja, in der Ruhe.
Genau. Und das ist im Arbeitsleben auch nichts anderes. Die Leistung entsteht dann eigentlich, wenn ich ausgeruht bin. Wenn sich Sachen gesetzt haben, die berühmte Nacht drüber schlafen, ja?
Ja.
Dann entwickeln sich die Sachen. Und nicht in Höchstleistung. Da beschaffst du das Umfeld. Ja? Aber die Entwicklung findet dann in der Ruhephase statt. Das ist so wichtig. Unser Herz. Der wichtigste Muskel, Ausdauermuskel im ganzen Körper. Wie schafft er das, ein Leben lang 24-7 zu schlagen? Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Und das ist das Prinzip Work-Life-Balance. Und wir sind teilweise durch das Blending zu oft in Anspannungsphasen mit drin. Ist auch wiederum gefährlich. Aber es ist halt, es ist eine Entwicklung aus der mobilen Kultur heraus. Ja? Weil heute gehe ich nicht ins Office, ich sitze hier mit meiner Family und bumm kommt die E-Mail, bumm kommt hier ein Anruf,
ja,
bumm kommt, zack, und ich bin wieder vermischt und ist die Gefahr auch wieder
da. Ja,
deswegen, Gen Z, macht es mal grundsätzlich, hat es nicht verkehrt gemacht. Die stellen teilweise richtige Fragen.
Ich denke auch, es ist wie bei jeder Generation die Auswahl der Person auch immer entscheidend, dass sie ins Unternehmen passt.
Ja, total.
Da haben wir sehr, sehr tolle Beispiele auch gesehen. Und was ich auch noch sehe, ist, wenn man die richtige Person mit dem richtigen Firma matcht, passieren magische Dinge. Es ist oft so, du hast jemanden, der ist toll, aber der passt nicht in diese Firma rein.
Richtig.
Und das ist auch schon immer so gewesen. Und dann ist es leider so, und das ist sehr analog zum Dating, erste Freundin, erste Firma, bei den Gen-Zettlern oft, bleiben sie ja drin verharren, weil sie nicht genau wissen, dass man auch kündigen kann und darf oder dass auch der Arbeitgeber einem vielleicht mal helfen sollte zu kündigen, damit man das richtige Matching findet.
Hilf mir, mich zu kündigen.
Ja, das ist so. Das ist ja, du weißt ja gar nicht, ne? Du hast deinen ersten Job, du hast deine erste Liebe, ja, und dann sich davon zu trennen, weil es dir nicht gut tut, fällt halt den meisten jungen Menschen sehr, sehr schwer. Ja. Aber da steckt dann die Magie drin, wenn das Matching nicht passt und man jemanden auf was anderes matcht, was viel besser passt, dann entsteht die volle Power bei dieser Person. Das habe ich schon so oft gesehen. Und das Prinzip goldene Handschellen ist dir ja wahrscheinlich auch klar.
Ja.
Es ist zu gut zum Kündigen, aber eigentlich musst du eigentlich gehen, weil es zu schlecht ist zum Wachsen. Ne?
Genau.
Und das sehe ich
Komfortzone.
Häufig. Genau, die Komfortzone ist zu groß. Und das ist etwas, wo ich einige Gen-Zler drin stecken sehe. Und deswegen, glaube ich, kriegen sie so ein bisschen Bad Reputation. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wir wurden auch als faul bezeichnet. Die Alpha werden als faul bezeichnet werden und die Beta werden als faul bezeichnet werden. Der größte Unterschied, glaube ich, nochmal bei den Gen-Z ist gerade, die sind voll im Social Media aufgewachsen. Die hatten alle iPhones schon zu früh, meines Erachtens. Das ist, ne, ich kann
mit
das.
3 Jahren findest du zu früh?
Und dann sind die halt aufgewacht, haben direkt angemacht, sind direkt stimuliert, gehen natürlich ins Büro, werden dort weiter stimuliert.
Ja.
Und dann hast du natürlich eine Überstimulation,
ja.
Genau, und dann brauchst du halt auch mehr Ruhephasen.
Ja, Ruhephasen.
Ich habe mal so ein 24-Stunden HRV gemacht, also nicht Herz-EKG, sondern HRV, also wie das Stresslevel ist. Also okay. HRV ist die Herzratenvariabilität.
Ach so.
Und da sieht man sehr, sehr schön bei mir, das ist so, ich wache auf, plack, gehe an wie ein Computer. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass ich angehe wie ein Computer. Lauf dann den ganzen Tag durch und zack, bin ich aus. Und dann siehst du die Regenerationsphase. Mein Arzt, der mich da betreut hat, der sagt, das ist aber nicht gut. Ja, der sagt, das ist überhaupt nicht gut. Man sieht bei dir wirklich, du bist von Anfang an bist du voll auf 100% Prozessorlast.
Also das On-Off quasi.
Ja, genau.
Du hast nicht so diese Spitzen.
Du brauchst mehr Entspannungsphase.
Ja, siehst du, genau.
Und das ist das, was die Gen Z auch richtig fragt.
Ja.
Und wir sagen, hey, was macht ihr da? Nur weil wir natürlich auch, die Chefs, die Perspektive haben von früher.
Ja.
Und ich glaube deswegen, die Räume zu schaffen oder auch Hybrid-Modelle zu schaffen, ist dann wichtig, solange man ein Geben und Nehmen hat, ne? Eine
unbedingt.
Community.
Unbedingt.
Mir ist es zum Beispiel, ich kann es ja ganz ehrlich sagen, mir ist es doch egal, wenn jemand am Nachmittag mal einfach whatever macht, ja, und dann einfach, ja. Aber solange die Aufgaben erledigt werden, in der vernünftigen Quality, in Time,
alles gut. Siehst du, und das ist immer wieder mit Zeiterfassung, was wir vorher hatten, gell? Muss ich jetzt 8 Stunden hier sitzen?
Nee.
Auch ich habe manchmal Scheißtage, wo ich dankbar bin, wenn ich jetzt nichts Hochtrabendes machen muss, sondern einfach abarbeiten kann auch. Ja, weil das Leben ist so, ne? Das Leben ist nicht on-off, das Leben ist nicht 100% immer alles top oder alles scheiße. Es bewegt sich immer mit Ups und Downs mit dazu. Aber du hast so ein geiles Beispiel gebracht, auch mit den Räumen, wo ich sage, wo du gerade gesagt hast, das muss matchen auch. Das ist genau das Thema. Jetzt geht zu einer Buchhalterin, die den ganzen Tag für sich Unterlagen durchstöbert.
Ja.
Und dann kommst du zu dir, hey, wir haben jetzt Activity-Based Work, du kannst jetzt für ein Gespräch in eine Formbox gehen. Die guckt dich mit großen Augen und sagt, wozu? Ich telefoniere doch gar nicht. Hey, wir haben jetzt eine Möglichkeit, hier kollaborativ zusammenzuarbeiten. Hey, wozu?
Ja.
Brauche ich doch gar nicht. Das ist genau das Gleiche. Da kannst du, deswegen sage ich, es gibt nicht die eine Lösung.
Ja.
Ja. Aber diese Buchhalterin, mit Verlaub, wird es in 5 bis 10 Jahren in der Form nicht mehr geben.
Das glaube ich tatsächlich auch. Das glaube ich auch. Ja, deswegen diese Ungewissheit mit AI, die alle haben, ist natürlich auch ein Riesenthema gerade.
Ja.
Aber auch, ich glaube, das ist so, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, Buchhaltung per se kann schon Spaß machen. Ich glaube auch, es gibt Buchhalter draußen, die lieben den Job.
Ich glaube, da muss man geboren werden.
Dafür. Ja, genau. Ich glaube auch, muss man geboren werden. Aber fairerweise können diese Leute auch, und das habe ich selber auch schon mal gesehen, die können auch von Buchhaltung zu Controlling wechseln und dann
logisch,
in andere Themen.
Heißt ja nicht immer, dass man weg vom Fenster ist, klar.
Ja, auf gar keinen
Aber
Fall.
Aber da muss man sich bewusst sein. Und das ist, wo ich sage, die Ausrichtung Unternehmen muss in diese Richtung gehen. Ihr müsst mehr in dieses zukunftsorientierte Projektarbeit denken. Ihr müsst mehr in Wissensgesellschaft denken. Ihr müsst mehr in transaktives Wissen denken. Ihr müsst die Räume dafür schaffen.
Also transaktives Wissen finde ich sensationell. Danke, dass du das erklärt hast. Das ist einfach so ein Gamechanger auch. Weil wenn ich das Kollegen auch erklären kann, dann verstehen die auch, also wir haben das Thema bei uns nicht, aber verstehen die auch sofort, hey, warum sollte ich zurück ins Office
Richtig. Kommen? Wie du das vorher gesagt, du hast gelernt, du hast eigentlich in deinem Job früher, hast du nebenbei, weil du da einen guten Guru hattest, auch noch über Investmentthemen nebenbei gelernt.
Ja, genau.
Das ist jetzt vielleicht transaktives Learning, vielleicht ist das ein neuer Begriff, den wir gerade in Deutschland haben. Aber das ist das, was, worauf es so ankommt. Und je größer die Unternehmen, desto schwieriger wird es, weil die halt in ihrem Silo denken verhaftet sind. Da haben wir Abteilung A, die kämpft gegen Abteilung B. Ja, da sind verhärtete Fronten, obwohl sie miteinander abhängig sind. Wir hatten mal einen, tatsächlich gerade, Namen will ich jetzt nicht nennen, aber auch eine, im Militärbereich, im Entwicklungsbereich ein Konzept mitentwickelt, wo wir dann relativ schnell erkannt haben, die haben ihre Sparten gehabt, die eigentlich ineinander greifen.
Ja.
Aber die waren räumlich getrennt.
Mhm.
Und dann war unsere Idee zu sagen, schaff doch gewisse variable Gemeinschaftsbereiche, dass diese Abteilungen oder Unterabteilungen dort auch zusammenkommen.
Ah, und sich treffen können aus Versehen. Genau,
dass die wirklich Projekt haben. Wir haben es projektbezogene Bereiche dann für die kreiert, wo man sagen kann, das war jetzt nicht dauerhaft, ne? Aber da konnten sich abteilungsübergreifend, mir fällt dieser Begriff jetzt gerade nicht ein, also disziplinübergreifend, war bewusst, dass sie zusammenkommen. Und warum? Transaktives Wissen.
Ja.
Weil die eine Abteilung denkt stur in die eine Richtung und blendet links und rechts aus, was vielleicht die andere Abteilung von vornherein weiß, dass es kundenseitig nicht funktioniert oder aus dem Aspekt nicht funktioniert. Und da bist du plötzlich, und das ist dieses transaktive Wissen, dieses Shared-Wissen. Ja. Das ist übrigens mit der wichtigste Begriff, auch die Flächen, die zukünftigen Konzepte, das ist der We-Share-Gedanke.
Mhm.
Nicht der I-Own-Gedanke, sondern der We-Share-Gedanke. Und das muss viel, viel mehr dahin gehen. Ich habe immer noch Unternehmen auch gehabt, die, wo echt die Mitarbeiter, wo ich mich dann auch beherrschen muss in Workshops, echt, wo die sagen, ja, also mobiles Arbeiten nehme ich sehr, sehr gerne in Anspruch, möchte aber gleichzeitig einen Anspruch auf einen festen Arbeitsplatz haben. Ich bin zwar 3 Tage die Woche nicht da, aber bitteschön, wenn ich komme, möchte ich einen Anspruch auf einen festen Arbeitsplatz haben. Da frage ich mich, das war nicht Gen Z, frage ich mich, wie share ist das denn bitte?
Ja.
Ja? Wie ist das denn bitte, wie geht denn das mit New Work einher? Wie geht denn das mit dem Thema, ich nutze gerne, ich möchte haben, sinnvoll Prinzip, aber möchte gleichzeitig prinzipbasiert bleiben? Nee, mein fester Arbeitsplatz steht nicht.
Ja, klar.
Ich haben. Ja, da musste ich mich sehr beherrschen bei der. Bei der Person musste ich mich sehr beherrschen, auf den Tisch stellen und zu sagen, entschuldige bitte mal, das ist doch eine Mindset-Einstellung, die ist nichts mehr mit New Work am Hut.
Nee, das ist auch nicht community-based.
Das ist genau das Thema. Und da liegt's deswegen, wenn du meine Keynote immer irgendwann anschaust, in den Genuss kommst, für mich ist das, ich frage immer ganz am Anfang, was ist das, vielleicht darf ich das gar nicht teasern hier, oder? Spoilern, doch. Ich frage ganz am Anfang, was ist das aller Wichtigste, wenn wir vom Thema New Work sprechen?
Ich weiß nicht.
Du.
Ah.
New Work starts with you. Also in dem Moment, wo ich entscheide, ich mache New Work, dann mit allen Konsequenzen.
Mhm.
Und da kommen natürlich viele, ja, die Menschen, die Räume, das ist alles richtig. Aber der entscheidendste Punkt ist ich selbst.
Okay.
Ja, das mit dem steht und fällt New Work.
Mhm.
Gerade als Führungskraft, gerade als Leuchtturm steht und fällt mit mir. Wir wollen New Work machen. Ihr geht alle auf eine Fläche, ich verkrieche mich ins Einzelbüro.
Ja, genau.
New Work ist das denn?
Ja. Sagt der Chef dann.
Das ist ja ein bisschen Thema Führung. Das wäre auch noch zu sprechen kommen. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich wollte dich mal fragen, wenn ihr Büros ausstattet, wie macht ihr denn smarte Büros? Hast du ein paar coole Beispiele, wie ihr Büros smart ausstattet?
In welchem Bereich smart meinst du?
Ja, ich meine so allgemein.
Also nicht jetzt technisch, oder?
Es gibt ja super viel Technologie, aber auch smart so vom Sinne her.
Mobiliar jetzt meinst du?
Mobiliar
oder
auch smart.
Raumkonzepte? Ja, ganz klar Flexibilität. Also da gibt es auch mittlerweile, auch da, die Hersteller scheiden sich auch, die springen auch gerade so ein bisschen über die Klinge. Es gibt so die altklassischen, die halt noch festhalten, die fallen gerade so ein bisschen runter, die innovativen Hersteller. Es ist Flexibilität, Mobilität. Das ist das A und O. Also es ist ganz, ganz selten, dass wir noch einen klassischen Meetingraum mit einem feststehenden Tisch und einem schweren Lounge-Sessel oder Freischwinger war ja früher so, dass wir das noch ausstatten. Das kommt auch noch mit dazu, aber es wird deutlich weniger. Sondern es geht viel mehr auf Rollen. Wir haben einen Hersteller, den ich da so cool finde, der hat mal die Idee gehabt, das auf Skaterrollen dann zu machen. Ja. Weil die einfach sich auf jedem Untergrund super bewegen lassen und nicht diese billigen Plastikdinger da.
Ja.
Ja, der hat alles mittlerweile. Tische, Stühle, die für die TVs, die Halterungen, Whiteboards, alles ist da so flexibel. Du kannst in 0, nichts unterschiedliche Szenarien bauen.
Ja.
Und da sind wir ja beim Thema Flächenverdichtung ja auch, was jetzt gerade eben auch in den Zeiten wieder vermehrt kommt.
Ja.
Also man merkt jetzt schon, dass die Unternehmen wieder gucken, Flächeneffizienz ist gerade ein wichtiges Thema auch. Ja, gerade dazu sagen, wie kann ich einen Raum multifunktional gestalten? Und das sind einfach die fixen Komponenten, die es mir ermöglichen, in 0,x-Szenarien aufzubauen.
Ja, cool.
Ja, wir sitzen auf dem Boden im Schneidersitzkreis, ist möglich. Wir können Yoga in dem Raum machen, ist möglich. Wir können ein klassisches Meeting machen, wir können eine Workshop-Bestuhlung machen, wir können Gruppenbestuhlung machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, mit einer der wichtigsten Punkte, dass solche multifunktionalen Räume auch sind. Wir brauchen natürlich auch Räume, die beständig sind. Also eine Küche jetzt permanent umzubauen, macht keinen Sinn. Die hat einen Zweck zu erfüllen.
Ja, klar.
Aber alles andere, wo eben die Zusammenkunft entscheidend ist. Whiteboards sind wieder wahnsinnig gefragt. Dieses Thema Visualisierung auch. Egal jetzt, ob analog oder digital. Ich bin ein Riesenfreund davon. Ich arbeite sehr gerne mit Visualisierung. Ich brauche das selber auch. Und das ist so wichtig geworden in Räumen, auch den Leuten nicht immer nur mit Worten erklären, sondern sehr schnell aufzeichnen. Ich nehme auch teilweise, ich habe bei mir, wenn ich Online-Meetings mache, ich habe immer ein kleines Whiteboard neben mir, wo ich einen Stift in der Hand habe, weil ich erkläre zum Teil, als letztens ein Beispiel, da ging es, dröge für euch, da ging es um eine Schallschutzbrücke über der Abhangdecke.
Ja.
Da ging es um das Thema Hart- oder Weichverschüttung. Ich habe einfach mal ein Whiteboard in die Hand genommen, habe ihm das Szenario aufgezeichnet. Der hat verstanden, wovon ich spreche. Das hätte ich in Worten gar nicht reinbringen können. Ja. Und diese Visualisierung ist so ein mächtiges Tool, mit dem man auch arbeiten kann. Sprache und Visualisierung. Auch das müssen die Räume bringen, auch Raumakustik.
Ja? Da wollte ich gerade auf ein Thema kommen. Ja.
Raumakustik. Wie oft ich das erlebe, wenn ich in Räume reinkomme, du willst da gar nicht arbeiten.
Du hast ja auch ein gutes Ohr dafür. Du bist gerade ins Studio gekommen, hast auch gerade direkt gesagt, so, hey, hier kann man noch was. Da geht noch was, hast du gesagt.
Da geht noch was.
Aber erzähl mal zum Thema Raumakustik. Warum ist das so wichtig und was kann man da alles eigentlich tun? Da kann man ja echt magische Sachen
machen. Ja, Raumakustik ist, es gibt immer noch, wenn du dich mit Unternehmen auseinandersetzt, mit Mitarbeitern auseinandersetzt zum Thema Raum, gibt es zwei Schmerzpunkte. Chatdesk. Gott, ich verliere meinen Arbeitsplatz. Zweite Thema ist Raumakustik. Weil jeder Angst davor hat, wir alle kennen die amerikanischen Filme, wo sie die Hasenstelle haben.
Ach so, ja.
Ja. Open Space. So stellt sich jeder, wenn du Open Space sagst. Die meisten stellen sich so vor. Ich setze noch einen drauf, guck dir Wolf of Wall Street an.
Ja, genau.
Bester Film ever. Ja, will ich nie arbeiten wollen.
Ja, genau.
Ja, die schreien sich ja gegenseitig da drin die Ohren ab, ne? Ist natürlich eine geile Dynamik da drin, ne? Ist super rübergebracht von Leonardo DiCaprio und Co., wie sie alle heißen. Aber davor haben die Leute Angst.
Ja,
die haben einfach Angst. Es ist zu laut. Davor haben die Leute Angst. Die haben Angst vor Lautstärke. Und gerade jetzt, durch die Covid-Situation, gerade jetzt, wo die Leute wieder ins Büro kommen, auch gerade die Gen Z, die du vorher angesprochen hast, die für sich in ihrem Homeoffice sitzen oder remote sitzen, die kommen plötzlich da rein, wo 2, 3, 4, 5, 8, 10, 100 Leute sind. Da ist es per se lauter. Also die Leute sind auch sensibler geworden. Gerade die in den Großstädten auch. Es ist ja wahnsinnig laut um uns herum. Baustellen sind laut. Verkehr ist laut. Alles ist ja laut geworden auch. Und deswegen ist Raumakustik mit eins der wichtigsten Themen. Aber auch da sind gleichzeitig die größten Irrtümer, weil die meisten Menschen einfach nur glauben, es ist zu laut.
Mhm.
Dann hast du das Thema Lautstärke. Jawohl, Lautstärke ist messbar und ab einem gewissen, ich meine es waren 86 Dezibel, musst du Gehörschutz tragen. Gibt es auch wieder Arbeitsschutz, also gerade in der Produktion. Im Büro hast du teilweise je nach Callcenter auch mal schnell auf 80 rüber.
Krass,
Dezibel. Das ist ein sehr lauter Schalldruckpegel. Ja. Und das Thema ist, das assoziieren die Leute mit laut. Raumakustik. Aber viel gefährlicher oder ein Side-Effekt ist das Thema der Sprachverständlichkeit.
Mhm.
Heißt im Endeffekt, wie gut werden Silben und Konsonanten verstanden? Ja, weil wir haben ja, wenn du jetzt mal die Sprache anschaust, das ist ja eigentlich ein energetisches Kommunikationsmittel.
Ja, genau.
Also Sprache ist ja Physik. Ja, Wellenausbreitung über gewisse Frequenzen, Schallfrequenzen unterschiedlicher Oktavbänder. Und es ist physikalisch messbar und es ist ein Kommunikationsmittel.
Absolut.
Und wir haben die Vokale, also O, A, tragen die Sprache in den Raum und in Kombination mit den Konsonanten nt, ja, entstehen Wörter. Und diese Kombination ist es. So, das heißt, in deinem Gehirn kommt irgendetwas an, weil ich dir irgendetwas sage.
Ja.
Unser Gehirn ist ja so produziert, Sprache erzeugt Bilder. Denk hier das langweilige Beispiel, denk jetzt bitte nicht an den Eiffelturm. Du hast das Eiffelturm im Kopf dazu.
Ja, sofort.
Marketing macht sich das zunutze und versucht, dir positive Bilder im Kopf zu setzen.
Ja.
Ja? Im Großraumbüro ist es kontraproduktiv. Timon, du willst dich jetzt konzentrieren, weil du gerade einen Steuerberatervertrag durchgehen willst. Ich bin im Call mit einem Interessenten, sag, ja, ich war letzte Woche auf Mallorca. Welches Bild hast du
überhaupt? Ja, Mallorca,
zack, so, zack, Insel, bumm, ja. Kommt eine Insel, kommt Sonne in der Regel, kommt Strand. Jeder hat seine eigenen Bilder, das ist ja das, ist ja das Coole. Ne? Aber das ist der meist unterschätzte Aspekt. Lautstärke, jawohl, die muss man reduzieren, aber aufpassen, eine Reduktion von Lautstärke, sprich in der Nachhallzeit in Räumen, führt zu einer erhöhten Sprachverständlichkeit und zwar über Distanzen.
Mhm.
Ja, das heißt, das, was vorher, wenn es zu laut ist, dann kann ich nicht mehr hören, vielleicht was gesprochen wird, ja, aber es ist mir grundsätzlich zu laut. In dem Moment, wo ich durch Bedämpfungsmaßnahmen, Absorption die Räume runterreguliere, ja, wird der Raum gefühlt leiser, aber ich kann plötzlich glasklar verstehen, was am anderen Ende im Raum gesprochen wird.
Was noch
so,
mehr
jetzt pass aber auf, das möchte ich in einem Meetingraum, will ich das haben? Weil da möchte ich, dass die Person, die vorne steht, glasklar nach hinten verstanden wird.
Ja.
Ich saß früher in der letzten Reihe in der Schule, das hat sich gerecht, weil die Schulen nicht so ausgestattet waren.
Ja, klar.
Ja? So, jetzt bist du aber im Großraumbüro und hast deine 2, 4, 6, 8, 10, 12 Meter und dann redet einer und du verstehst glasklar, was der spricht. Es ist ruhig
mega
um
cool.
dich herum. Es ist ruhig um dich.
Also ich meine, im Meetingraum ist mega cool.
Im Meetingraum, aber jetzt bist du im Großraum.
Im Großraum ist es nicht super, da höre ich ja, bin ich ja sofort getriggert mit den,
du
mit
bist,
den Bildern.
Du bist irgendwann genervt, ja, weil du sagst, jetzt erzählt er zum dritten Mal, dass er auf Mallorca war, da wäre ich jetzt auch gerne. Ja, nee, aber du bist, es gab, gibt einen Begriff dafür, aktives Weghören.
Mhm.
Du bist damit beschäftigt, aktiv weghören zu müssen.
Ja.
Und da gab es Untersuchungen, das ist genauso eine Stressbelastung wie zu laut.
Krass.
Das heißt, es sind zwei Komponenten. Einerseits dürfen Räume nicht zu laut sein. Unbedingt, ja klar. Die müssen eine gute Nachhallzeit / Sprachverständlichkeit haben. Aber ich muss gleichzeitig dafür sorgen, dass ich auf größeren Flächen durch Schalldruckpegelminderung auch dafür sorge, dass ich, dass es ein gesundes Grundrauschen gibt.
Mhm.
Gesundes Grundrauschen bedeutet, ich habe einen gesunden Schalldruckpegel, 35, 40 dB maximal.
Ja.
Ja, aber ich darf nicht mehr genau verstehen, was gesprochen wird. Und dann habe ich so ein Grundrauschen um mich herum, in dem ich mich wohlfühle. Wenn wir alle in einem schalltoten Raum wären,
oh Gott,
wir
würden ausflippen.
Ja,
das ist auch schrecklich.
Wir hören unser Herz einschlagen.
Ja,
eine Mücke hört sich an wie ein Düsenjet.
Ja, ja.
Gab es alles Untersuchungen drüber. Also auch da kommt es drauf an, was will ich erreichen? Und da sind wir beim Activity-Based Working, unterschiedliche Zonen, die idealerweise voneinander abgetrennt sind und nicht durch eine Verpflanzung.
Mhm.
Wo man immer sagt, eine Pflanze ist akustisch wirksam. Ja, geht so.
Ja.
Ja. Gut, ja, aber du wirst trotzdem, also das ist ein anderer Aspekt, da sind wir im Biophilic Design, also da sind wir im Thema Natur reinbringen und Erholungsaspekte, alles vollkommen richtig. Ja, aber deswegen ist entscheidend, auch das Thema Raumakustik so mit zu beleuchten. Und du musst mal überlegen, wir sind in Deutschland so reguliert durch die Arbeitsstättenrichtlinien, durch die ganzen DIN-Normen, VDIs, die eingehalten werden müssen. Und erst im Jahr 2019 hat man sich erstmal in der Arbeitsstättenrichtlinie 3.7 zum Thema Lärm schriftlich niedergelassen,
wow,
dass nicht nur das, was immer die Architekten einhalten müssen, die Nachhallzeit nach DIN, ja, 1841 in den Räumen gemacht wird, sondern man sich endlich um das Thema Schalldruckpegelminderung und Sprachverständlichkeit 6 Jahre her, wir müssen auf die Zunge zergehen lassen, wie lange wir schon arbeiten, wie lange das hinterher gehinkt hat.
Ja.
Ja, das ist die mächtigste Waffe im Arbeitsschutz.
Krass.
Und damit kriegst du jeden an Wickel, weil da sind die Unternehmen verpflichtet, etwas zu machen. Jetzt, okay, habe ich einen Joker ausgesprochen, der ist natürlich gefährlich.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Weil jetzt kann jeder zu seinem Betriebsrat rein und sagen, hey, Handheben, Akustik.
Ja.
ASR37 Lärm, können wir mal checken, 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 kannst du alles messen.
Ja, klar.
Und dann kommen die Unternehmen in Zugzwang. Und wie viele Unternehmen ich schon erlebt habe, denen das Thema hemdsärmlich behandelt wird. Und warum? Wenn ich dem Vorstand erklären muss, dass ich nochmal 100.000, 200.000, 300.000 in die Hand nehmen muss, drehen die mir die Gurgel um.
So. Ja, klar.
Irgendeiner muss den Tod sterben.
Ist denn eine kurzfristige Lösung für sowas auch zum Beispiel Noise-Canceling-Kopfhörer oder Telefonboxen?
Noise-Canceling-Kopfhörer, ich bin auch kein Fan davon, den ganzen Tag so Kopfhörer aufzuhaben, weil wir brauchen ja irgendwie die Umgebungsgeräusche auch. Es ist immer noch ein Sinnesorgan. Das Problem löst sich für dich in dem Moment, aber nicht für dein Umfeld.
Das ist richtig.
Weil das Noise Cancelling nimmt ja,
ja nur für mich, ja,
für dich raus. Ja, also wenn du jetzt sagst, ich ziehe mich irgendwie zurück, wenn ich was hören will und mich konzentrativ arbeiten möchte, definitiv ist es eine Möglichkeit, um Sprache damit auf der Fläche in den Griff zu bekommen. Nein. Phoneboxen sehe ich da eher sinnvoller an, weil ich dort quasi mich rausnehme. Das heißt, ich werde nicht gestört, aber pardon, ich störe auch niemanden.
Ja.
Deswegen sind die für mich schon ein wichtiges Tool auch geworden. Und wie man die dann einsetzt, da sind wir beim Thema Office Rules. Was vereinbaren wir? Ja? Muss ich für ein 5-Minuten-Gespräch, ab wie vielen Minuten müsste ich da reingehen?
Ja, okay.
Muss ich grundsätzlich planbare Gespräche dort drin führen? Das ist so dieses Thema Kultur, Community. Lasst uns mal gemeinsam Regeln aufstellen, die jetzt nicht unbedingt in Stein gemeißelt sind, aber lasst uns mal rantasten. Lasst uns doch mal gucken, was ist sinnvoll für uns. Ne? Also gemeinsam entwickeln. Mit einer der wichtigsten Themen. Neue Flächen müssen gelebt werden. Und wie?
Ja.
How to?
Ja.
Handbook for Living on a New Space, Workspace, ne? Ja, muss man auch, das ist individuell. Weil die einen sagen, nee, für mich sind 10 Minuten in Ordnung, Quatsch, ich kann ja nicht jedes Telefonat dort weg, weil ich habe keine aktiv geplanten, ich bin im Rebound, ich warte drauf, bis mich jemand anruft, da kann ich jedes Mal, Moment, lieber Kunde, ich muss mal kurz weg, verstehst du?
Das ist auch so
individuell.
Auch, aber dafür gibt es für alles Lösungen. In die Box
Aber bevor ich mir Noise Cancelling denke, ja cool, im Open Space Noise Cancelling, nein, Phonebox ja. Neues Canceling, wenn du sagst, konzentrativ zurückziehen, ich brauche mich abisolieren, unbedingt. Ich höre auch, wenn ich ultra kreative Sachen mache, höre ich Klassikmusik.
Mhm.
Modern Classic vor allem. Ja, aber dann bin ich mehr im Noise Canceling, mehr als nur Noise Canceling. Ich beballere mich dann auch mit emotionaler Musik, die mich dann auch pusht.
Ja.
Also das nutze ich natürlich dann auch.
Ein gutes Werkzeug.
Unbedingt. Musik sowieso. Ist ja auch wieder Bewegung, Schwingung,
ja, auf jeden Fall.
Frequenzen, irre.
Wie sollte man sich optimal bewegen, wenn man im Büro ist? Also wenn wir, es gibt ja, die Apple Watch signalisiert einem ja ständig, hey, steh mal auf, beweg dich mal.
Stand up.
Genau. Aber gibt es da irgendeine, hast du da irgendeine Empfehlung, die du raushauen kannst, was da optimal wäre und auch, sag ich mal, die Menge? Oder muss ich jeden Morgen die Treppen 7-mal runter, hoch und runter laufen, damit ich mein Bewegungspensum bekomme?
Naja gut, es gibt ja schon die Schrittanzahl, ne? 10.000 Schritte am Tag, wäre schon cool. Deswegen auch Activity-based, weg der Gedanke, alles an meinem Arbeitsplatz zu machen.
Ja.
Ganz klar, förderlich natürlich das Thema höhenverstellbare Tische. Ich frage mich immer noch, warum ich heutzutage, geht raus an alle Einkäufer, mit euch noch diskutieren muss, dass der Tisch teurer ist als ein nicht höhenverstellbarer. Ja, das ist
doch eigentlich
falsch gedacht. Quatsch, entschuldige, aber die denken halt. Die
und der Wiederverkaufswert ist auch höher.
Ja, und es ist auch, wenn ich über Shared Desk Ansätze fahre, es ist ja nicht nur stehen, sondern auch die Tischhöhe kann ich Zentimeter, Millimeter genau einstellen. Ja, es ist ein riesen Benefit für solche Flächen. Das ist für mich das A und O, ganz klar, solche Tools mit zu nutzen, die einen wirklich daran erinnern und auch sagen, hey, jetzt denk mal dran, wieder aufzustehen. Also gerade das Thema Apple Watch und Tracking finde ich da schon sinnvoll auch. Aber eben auch Meetingräume zu schaffen, die eben nicht den bequemen Lounger sind, sondern eben nur eine Steh-Sitz-Unterstützung haben.
Ja.
Dass ich viel mehr im Stehen auch bin. Wir arbeiten ganz gerne auch viel mit Stehtischen auch.
Okay.
Weil da kann ich selber wählen. Ja, möchte ich mich komplett hinstellen oder möchte ich eine Sitzunterstützung haben?
Ja, da gibt es
die
langen, dieser, ich sag mal, Büro-Barhocker.
Das sind keine Barhocker. Genau, sowas. Ne? Da gibt es ja von fix bis hin zu wackelig auch.
Ja, genau.
Die haben wir auch schon oft im Einsatz. Also ist die Bandbreite groß. Das ist immer die Mischung, weil ich hatte jetzt letztens dummerweise mich beim Tennis am Knie verletzt. Das Knie war angeschwollen. Ich konnte nicht mehr gehen. Ich war heilfroh, dass ich irgendwo vernünftig sitzen konnte.
Ja,
und nicht jeder hat jetzt immer Bock, den ganzen Tag zu stehen. Ne? Aber es sollte die Möglichkeit geben und das sollte man viel öfters nutzen.
Lass uns mal auf eins meiner Lieblingsthemen eingehen, und zwar Bürostühle. Das ist ein Thema, was mich lange, lange beschäftigt hat, weil ich früher starke Rückenprobleme hatte, bis ich tatsächlich für mich die optimale Bürostuhlkombination gefunden habe. Aber erzähl mal einfach, wie wichtig ist der Bürostuhl, was ist die Empfehlung dort? Und ich meine, wir haben jetzt auch viel gesprochen über Activity-Based. Das heißt also, der Bürostuhl ist nicht 8 Stunden lang dein Gefängnis, sondern es ist eher eine Bewegung, was schon sehr, sehr viel hilft dazu. Und ich habe es gemerkt, ich saß früher sehr viel, echt konstant auf einer Rückenseite eingeklappt. Ja, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber wie wichtig ist der Bürostuhl?
Das ist eine coole Frage. Du hast das wichtigste Wort schon gesagt, das schädlichste Wort, konstant.
Ja,
und davon,
ja 100%. Ja,
genau. Hast du ein Gymnastikball mal ausprobiert oder so?
Ja, ich habe, bei mir ist die Historie mit Stühlen so, ich habe angefangen auf sicherlich eher einem ich sag mal, Nicht-Bürostuhl. Dann sind wir auf den günstigsten Bürostuhl gewechselt, den es so gab, dem Markus von Ikea, so in die Richtung würde ich mal sagen. Dann haben die Rückenprobleme angefangen und dann habe ich die relativ schnell mich mit dem Thema beschäftigt. Damals gab es noch keine KI, aber mit Google natürlich gesucht nach den richtigen Stühlen. Alumedic 10, Google, ja. Vielleicht kennst du den noch, den Alumedic 10 dann. Mm. Dann Gymnastikbälle Swapper, dann tatsächlich der Moveman, also Höhenverstellung. Mittlerweile bin ich beim Hack Capisco.
Ja. Also ich bin der Meinung und ich weiß, die Stuhlhersteller denken da anders. Ja, weil es gibt so die zwei Ansätze. Ich mag dieses Passive nicht. Also ich möchte keinen Stuhl, den ich mir so einrichte, dass ich von dem Stuhl gestützt werde.
Ja.
Wir haben einen recht coolen, den wir sehr gerne einsetzen. Der hat eine Synchromechanik mit drinnen und der passt sich deiner Bewegung an und unterstützt dich nur leicht.
Ja.
Das heißt, du hast keine fixe Einstellung mehr,
ja,
sondern je nachdem, du lehnst dich ein bisschen zurück,
du kippst zurück. Halt
nicht, ne? Du hast immer eine ganz sanfte Gegenbewegung. Und dadurch hast du immer diese natürlichen, kleineren Bewegungen, die du tagtäglich hast, aber halt in minimaler Form supported.
Ja.
Also ich bin kein Fan von ultra bequem, von ultra angepasst, dass ich da irgendwo so drin hänge und mein Körper nichts mehr machen muss.
Ja.
Sondern wirklich einen Stuhl habe, der mich nur ganz marginal unterstützt und mir eine gewisse Bewegungsfreiheit gibt.
100%.
Das sehe ich mit das A und O an. Und dann natürlich in Kombination aus nicht nur sitzen, sondern eben dieses Hinstellen, Bewegung, Gehen, zum Kollegen rübergehen. So eine Glaswand jetzt dazwischen, hat der Lech ja gesagt, damit ich nicht mehr rüberrufen kann. Da hingehen, mit dem gemeinsam sagen, komm, lass uns mal schnell in einen Rückzugsort gehen, Herr Activity Based,
das grüßen.
Ja, allein diese Kleinigkeiten mit der Bewegung sind ultra wichtig.
Ich find's,
weil auch, du weißt ja selber, mit diesem Sitzen, irgendwann fängt der Oberkörper an.
Ja, ja,
ich zum Beispiel fahre mir auch meinen Tisch hoch und runter, je nachdem, wie ich sitze. Ich sitze anders. Manchmal muss ich mich mehr abstützen, weil ich nicht mehr kann. Da fahre ich den Tisch dann höher. Aber du merkst einfach Dynamik. Das ist wichtig. In Bewegung bleiben, Dynamik und bloß nicht bestmöglicher Support.
Ja, ja, habe ich auch. Habe ich auch gemerkt für mich, mein Stuhl ist ja, wenn du den Hack Capisco kennst, der besteht ja im Prinzip nur aus so einem Reitschemel mit so ein paar kleinen Streben, um sich so festzuhalten. Dadurch kann ich gar nicht entspannt drauf sitzen. Manchmal muss ich dann auch in den Freischwinger gehen, im Meetingraum mich mal ein bisschen entspannt hinsetzen.
Ja, unbedingt, natürlich muss die Entspannung auch sein. Ne?
Und
die braucht man natürlich auch. Aber, und vor allem, du brauchst halt den privaten Ausgleich dann auch.
Ja, voll.
Durch irgendeine Bewegung, irgendeine Sportart. Da wird ja immer unterschieden, Bewegung ist ja nicht gleich Sport, aber Bewegung ist das Wichtigste. Bewegung ist das Allerwichtigste. Deswegen ist nicht jeder muss Sport machen, aber er muss sich bewegen. Wir sprechen von Arthrosen, die entstehen durch Nichtbewegung oder durch Überlastung. Ja? Aber zu glauben, ich mache jetzt gar nichts mehr,
auch nichts.
Also du brauchst eine gesunde Bewegung. Und die brauchst du auch eine gesunde Bewegung am Arbeitsplatz.
Wie sieht es denn aus mit Nachhaltigkeit im Arbeitsplatz aus? Was ist
total wichtig geworden? Total wichtig geworden. Steuerrechtlich wurden Abschreibungen von 10 auf 13 Jahre verlängert.
Ach, schön.
Das heißt Nachhaltigkeit. Nein, also wir arbeiten zum Beispiel im Bodenbelagsbereich. Mhm. Die nutzen 80-90% recyceltes Material.
Okay.
Ja, das ist jetzt mal so der grüne Daumen, was ich ja sehr begrüße dann auch. Grundsätzlich, ich meine, im Möblierungsbereich oder grundsätzlich auch jetzt, wenn wir Flächen bauen, umsetzen, weil wir machen ja komplette Ausbauten auch, die sind jetzt nicht auf 1-2 Jahre gemacht.
Ja.
Ja, man guckt da schon eine Bestandsstruktur reinzusetzen. Wir sind weg, also wir arbeiten ganz wenig auch mit Trockenbau noch. Trockenbau ist in der Entsorgung dann auch Thema Sondermüll auch. Okay. Ja. Wir arbeiten sehr, sehr gerne viel mit Glas. Ich weiß, das sind Anschaffungskosten teurer, aber wenn man die Total Cost of Ownership berechnet mit Rückbauten etc., ist Trockenbau genauso teuer.
Ja.
Strich, ja. Grundsätzlich, die Möbelindustrie reagiert natürlich auch, was CO2-Emissionen angeht. Also die ganzen Hersteller sind darauf auch bedacht, mehr Richtung Nachhaltigkeit auch zu gehen. Es ist ein wichtiger Aspekt. Natürlich, deswegen sage ich, wir haben vorher das Thema mit dem multifunktionalen Meetingraum, das ist für mich nachhaltig.
Ja.
Weil ich nicht einen Raum schaffe, wo ich in 2 Jahren sage, ach Mensch, wir hatten diesen granitschwer, Kalakotta, Marmor, Steintisch da reingesetzt, den wir gar nicht mehr brauchen.
Und dann wird er nicht genutzt.
Genau. Das heißt, da Nachhaltigkeit fängt eigentlich schon an, wie bespiele ich denn die Räume auch? So multifunktional wie möglich dann auch.
Ja.
Auch gewisse Umbauten. Haben viele größere Konzerne haben einfach das Thema, die haben schnelle Umstrukturierungen in ihren Teams oder irgendwie und jetzt bist du da in einer Trockenbauwand mit drinnen. Das ist nicht mehr nachhaltig.
Ja, klar.
Das Ding rauszureißen, dann entsteht Staub, du musst das Ganze mit Staubschutz abdecken, du musst eine neue Wand aufziehen, das muss gemalert werden, da hast du wieder Stoffe, die im Raum mit rumschwirren.
Ja, klar.
Du bist mal nicht so schnell mit so einer Trockenbauwand. Ne? Das ist nicht nachhaltig. Das ist günstig, aber nicht nachhaltig.
Ich finde, einen der wichtigsten Punkte, den du gesagt hast, den ich so hundertprozentig nachvollziehen kann, ist das Thema Flexibilität bei der Bürogestaltung. Dass total. Man da wirklich, total. Du baust es für diesen Moment, total. Aber in 6 Monaten baust du es um für einen anderen Moment.
Total.
Oder auch in kleineren Räumen baust du es um für den Moment.
Genau.
Und das, finde ich, ist richtig nachhaltig.
Ja.
Aber spricht auch der Zeit, entspricht auch den Veränderungen, die jedes Unternehmen durchmacht, die nicht mehr in 10-Jahres- oder 20-Jahres-Zyklen passieren,
ja.
sondern in 1-, 2-, 3-Jahres-Zyklen, abhängig von der Größe natürlich. Das finde ich richtig nachhaltig. Und das ist aber auch das Konzept, wo ich sehe, neue Teams entstehen, neue Dynamiken entstehen, andere Gestaltungsmechanismen müssen da sein.
Und das, pass auf, ich habe dafür einen Konzern, das ist immer noch mal ein Paradebeispiel, wo wir schon vor, das war vor Covid. Vor Covid wollten die, vor Covid, haben sechs, sieben Jahre her, haben wir ein Konzept entwickelt für einen Automobilzulieferer. Die hat es leider jetzt krass gebeutelt.
Mhm.
Die haben die Hälfte jetzt wieder rausgelassen.
Schade,
ja. Ja, Wahnsinn. Aber die waren so innovativ, weit vor Covid haben die schon gesagt, wir haben die Aufgabe von unserem Vorstand bekommen für eine Pilotabteilung. Ihr müsst eure Fläche verkleinern.
Mhm.
Dafür dürft ihr euch cool gestalten.
Mhm.
Das war damals schon, Shared Desk war kein Thema, Activity-Based Working, die wussten genau, wie der Hase für die Zukunft läuft.
Ja.
Das jetzt mit der E-Industrie natürlich. Ja, aber die wussten schon damals raumtechnisch und die haben sich, die haben eine Shared Desk-Quote schon von 25-30% gehabt,
mhm.
was mittlerweile immer, also 17% ist ein Immergeher, 20% ist ultrakonservativ. Die haben es damals angefangen, haben ihre Fläche verkleinert, haben Shared Desk eingeführt und wir haben für die ein modulares System entwickelt, Activity-Based, modular basierend, dass es grundsätzlich zukunftsmäßig egal ist, welches Team da einzieht.
Das ist cool.
Ja, das ist nachhaltig. Weil die Fläche wurde so in einem, es ist immer ein Kompromiss.
Ja.
Es ist ein Kompromiss, Kommunikation, Konzentration zu schaffen. Es ist in aller, immer im ganzen Leben sind es irgendwo zwei Extreme, die aufeinanderprallen und du musst einen Mittelweg finden. Und wir haben für die ein Konzept entwickelt, wo wir in Logen gearbeitet haben, in 4er-Logen, das war der bestmögliche Kompromiss. Das Ganze immer so aufgezogen, dass wir eine ASR 37 Klassifizierung A haben, raumakustisch gesehen, super Grundschallpegel. Wir haben, die durften sogar vom CI abweichen. Die haben eigentlich blau mit drin gehabt.
Ja.
Die haben nur noch die Fenster blau, sonst ist komplett im Biophilic Design entstanden. Eine Fläche, die umgesetzt wurde, die ein bisschen losgelöst vom CI ist, die eben Richtung Nature geht, die Nachhaltigkeit ausstrahlt, die Ruhe ausstrahlt, die aussieht wie ein Wald, sich anhört. Und dieses Modul, da kannst du nahezu jede Abteilung reinsetzen.
Cool.
Die haben links und rechts waren die Arbeitsplätze, in der Mitte war die Mittelzone, da hat man eine Arena reingebaut als Meetingraum, kleine Rückzugsorte, Nomadenarbeitsplätze, einen Kollaborations-Coworking-Bereich mit reingesetzt. Da kann jedes Team theoretisch einziehen. Weil du hast die Vierergruppen, da können sich auch mal temporär Teams bilden über einen gewissen Zeitraum, weil die sind ja in unmittelbarer Nähe und das ist nachhaltig. Aber hat halt gekostet.
Ja,
aber es ist so modular aufgezogen gewesen, dass da jeder einziehen kann.
Na, das ist richtig jeder. Cool. Das ist echt nachhaltig.
Ja, total.
Wenn wir jetzt überlegen, jetzt haben sich viele Unternehmer und Geschäftsführer und wahrscheinlich auch Marketingleiter angehört hier. Was sind denn die 3 einfachsten Maßnahmen, die ein Unternehmen sofort umsetzen kann, um im Prinzip den Workspace zu verbessern und auch die Mitarbeiterbindung durch ein New Work Büro zu verbessern?
Zuhören.
Mhm.
Analysieren. Vorbildlich umsetzen.
Mhm.
Mit vorbildlich umsetzen heißt, als Vorreiter selber agieren und sagen, jawohl, so machen wir es, jawohl, wir leben es genauso. Das Projekt, was ich dir gerade gesagt habe mit dem modularen Bauweise, musst du mir überlegen, da war ein Vice President, der hat in seinem Arbeitsvertrag einen Anspruch auf ein Einzelbüro von Größe X. Der hat gesagt, nein, will ich nicht mehr.
Cool.
Will ich nicht mehr. Ich möchte genauso mit auf die Fläche. Der setzt sich, hat sich auch immer verteilt hingesetzt, ja, weil er einfach, er musste es vorleben.
Ja.
Das ist mit der wichtigste Aspekt. Weil es gibt nicht die eine Lösung. Es gibt nicht, jawohl, ihr braucht Produkt X, jawohl, ihr braucht den Raum Y, jawohl, ihr braucht das. Sondern das Entscheidendste ist, zu verstehen, was brauchen wir erstmal, das Ganze zu analysieren und dann in die Handlung zu kommen, aber eben mit Vorbildcharakter.
Ja.
The work starts with you.
Ja.
Ja, es ist immer leichter, wenn du oben stehst, ist es immer leichter, von jemandem heruntergezogen zu werden. Jemanden hochzuziehen ist viel, viel schwieriger.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das macht's aus. Und das macht auch gute Führungskräfte aus, die das mitreißen können, die einen Sog dann auch erzeugen können und nicht Druck. Und so kriegst du nur, indem du vorgehst und hinter dir her sogst, gezogen wirst. Ne?
Ja, super.
Und deswegen räumlich gesehen, klar, muss ich durchsetzen können, weil du wirst Veränderungen haben, du wirst immer Leute haben, die dagegen stoßen, weil sie in ihrer Gewohnheitszone feststecken oder sagen, oh ja, ich bin für Veränderungen, aber nicht bei mir, fangen wir da drüben an.
Ja.
Ne, auch die hast du mit an Bord. Also du wirst auf die Probleme stoßen, du musst eine Resilienz da auch haben und du musst einfach ganz klar wissen, wo der Hase hinläuft. Und du brauchst jemanden an der Hand, du brauchst einen Partner, der dich versteht, der weiß, was funktionieren kann, was nicht funktionieren kann und der dir vor allem auch visualisiert. Das ist eine unserer größten Stärken. Ich stelle immer wieder fest, wir haben mittlerweile einen zweistufigen Prozess. Wir gehen erst sehr stark über eine sogenannte 2D-Schwarz-Weiß-Belegungsplanung mit allem drum und dran, um eine Struktur aufzuzeigen.
Ja.
Weil wenn ich gleich im ersten Wurf ins Volle gehe,
klar,
boah, der Teppich, der sieht ja cool aus und du bist abgelenkt.
Ja, genau, sind wir abgelenkt. Ja?
Aber ich merke dann, wie das Verständnis erst kommt in den 3D-Prozess, in der Visualisierung. Und das hilft dir als Unternehmer wahnsinnig, den Leuten Bildern aufzuzeigen. Nicht irgendwelche iStock-Fotos, nicht irgendwelche Pinterest und nicht irgendwelche KI, sondern wirklich durchdacht, auf den Raum gemünzt, so realistisch wie möglich, wo man aufzeigen kann und so kann es aussehen. Und dann hast du Bilder, Farben, Formen, Materialien. Du hast einen Eindruck, der wirklich auch beeindruckend sein kann. Und dann hast du die Leute für dich gewonnen auch.
Wenn man mit euch zusammenarbeiten möchte, wo kann man dich am besten erreichen?
Überall.
Ja.
Überall.
Sebastian Lech auf LinkedIn, Sebastian Lech auf der Website.
Genau, überall. Genau.
Das ist sehr gut. Ja. Sehr gut. Ich hab noch ein paar Abschlussfragen.
Gerne.
Und zwar, wie können Unternehmen mit begrenztem Budget trotzdem attraktive Arbeitsumgebungen schaffen?
Bei der KfW anfragen. Nein, das ist natürlich, also man muss gucken. Wir kommen in Prozesse rein, wo wir teilweise ein Budget vorgeben, weil die irgendwo sagen, was kostet mich das denn ungefähr? Ja, oder ja, wir müssen da was tun, jetzt macht uns mal bitte und gebt uns mal die Grobkosten rüber.
Ja.
Das ist der eine Schritt. Wir haben aber natürlich auch Schritte, wo es heißt, wir haben Budget X vorgegeben.
Ja.
Man muss sich im Klaren sein, wir können nur sagen, was kosten einzelne Gewerke. Wir können sagen, was ist sinnvoll. Ich habe jetzt gerade einen Fall, die haben coole Sachen vor, die sind getriggert von ihrer USA Hauptfirma, ja, da kommt dann bald demnächst jemand vorbei und jetzt wollen sie, und der Standort hier in Deutschland ist der schlechteste und überhaupt, wo ich sage, ja, unterstreiche ich sofort, ja, und dann hier und da, ist erstmal ein bisschen bremsen und gesagt, ja, was habt ihr euch denn vorgestellt? Ja, Betrag XY, dann sage ich, okay, gut, also Bodenbelag schaltet schon aus.
Ja.
Schade, wichtiges Gestaltungselement, aber wir müssen uns auf das fokussieren, was euch auch was bringt, ne?
Ja, klar.
Deswegen muss man dann eben gucken, wie kriegt man mit wenig Elementen auch Wow-Effekte mit hin. Ich hatte einen Kunden gehabt, der hat sich ein Projekt von uns angeschaut, die Firma Specialized, die Fahrräder herstellt.
Ja, genau.
Der war da mit uns dann da, der war so geflasht, der hat gesagt, ja Wahnsinn und wie das hier aussieht und so krass und hat gleich assoziiert, das ist ja teuer.
Ja klar.
Dann habe ich ihm gesagt, nee, so teuer ist es gar nicht. Und dann hat er uns für eine Planung beauftragt und dann hat er uns ein Budget vorgegeben und dann haben wir geplant und dann hat er gesagt, und das ist jetzt in unserem Budget drin? Sag ich, ja. Ja, das sieht ja krass aus. Dann sage ich, ja, logisch, klar. Weil wir wissen ja, wo wir ansetzen müssen.
Ja.
Wir wussten von euch, wo geht die Reise hin. Wir machen uns im Vorfeld natürlich Gedanken, ist ja mit wichtig. Ich kann nicht herkommen und kann sagen, ihr wollt 1 Million ausgeben und jetzt kommen wir mit einer Planung und haben 2,5 Millionen.
Ja, klar.
Das schießt ihr uns ja ab.
Ja, klar.
Und so ist eben die Herangehensweise. Deswegen sage ich, wenn man ein begrenztes Budget hat, man muss ehrlich bleiben. Und das ist mir mit das Wichtigste, auch gerade beim Thema Raumakustik. Ich habe in vielen Workshops mit dem Thema Raumakustik auch zu tun natürlich,
ja,
wie ich schon gesagt habe. Aber ich bin ehrlich zu den Leuten. Ich sage einfach, Leute, wenn ihr das so entscheidet, müsst ihr mit den Konsequenzen leben. Ja? Aber kommt dann bitte nicht nachher und sagt, ihr habt uns ja versprochen,
ja, klar,
dass das so und so wird. Es gibt gewisse Grenzen, Regeln und das ist genauso mit dem Budget. Wir wissen aus dem FF, was einzelne Gewerke kosten auf einen Quadratmeter bezogen. Ja, wir können relativ schnell abschätzen, was ist möglich. Ist auch immer ein Unterschied, wie tief gehe ich in die Bausubstanz rein. Also bin ich jetzt in der Kernsanierung mit drin, bin ich in der Teilsanierung, in der Sanierung, bin ich in der Renovierung mit drinnen oder baue ich nur irgendwo einen Bestand um. Da liegen natürlich auch mal schnell 100.000 Euro Unterschied, mehrere 100.000 Euro dazwischen.
Klar.
Ja, das musst du mit berücksichtigen. Also dahingehend ist wirklich ein sehr realistisches Budget vorgeben. Damit können wir am allerbesten umgehen, weil wir genau wissen, welche Komponenten können wir anfassen, welche machen gar keinen Sinn, ja, und wo können wir einen Fokus drauf legen. Und ja, das ist eine ehrliche Beratung und dann kriegst du auch eine ehrliche Umsetzung dahingehend. Ja.
Was sind deine Top-Tipps für die Arbeitsplatzgestaltung?
Für die Arbeitsplatzgestaltung die Top-Tipps. Wie meinst du jetzt für mich selbst?
Ja, für als Unternehmer.
Als Unternehmer sozusagen, ja, worauf es ankommt?
Ja, was man umsetzen kann fürs Unternehmen, um, ich sag mal, dann, kann man auch persönlich eine Ebene machen. Also, was sind deine Top-Tipps wirklich für die Arbeitsplatzgestaltung jetzt für dich gerne mal bezogen auf dich? Es macht vielleicht auch Sinn, weil dann du bist ja der Experte. Was sind deine Top-Tipps für die Arbeitsplatzgestaltung?
Gut, also grundsätzlich ist mit das Wichtigste für mich erstmal eine Zielformulierung zu finden. Also wo will ich denn überhaupt hin? Also wo ist jetzt mein, wo stehe ich und wo will ich hin? Weil ich denke jetzt natürlich von klein bis ganz groß, also da so einen Mittelweg zu finden. Also man merkt schon, dass räumliche Maßnahmen hinterlassen einen Eindruck. Wir haben jetzt gerade kürzlich ein Projekt in Hamburg abgeschlossen, wo ein kompletter Umbau gemacht wurde durch einen Partner von uns. Also wir haben dann nur im Endeffekt, wir haben die komplette Planung vorher gemacht und wir haben Teilgewerke gegen Ende rausgeliefert. Der Partner von uns stand unterm Strich nicht so cool da wie wir, weil der hat halt sich um alles drumherum gekümmert.
Ja.
Das, was du, wenn du einen Raum betrittst, als selbstverständlich ansiehst.
Ja.
Aber unsere Möblierungskonzepte und Akustikkonzepte, die wir eingeführt haben, haben natürlich einen Baueffekt gegeben.
Ja.
Ja, das heißt, man muss auch schon dahingehend gucken, wo kann ich doch den einen oder anderen Highlight- und Wow-Effekt setzen. Und für mich ist mit das Wichtigste das Thema Raumakustik.
Okay.
Da bin ich super sensibel.
Ja.
Ja.
Hast du auch ein mega Ohr für, muss man sagen.
Ja, auch. Und da weiß ich einfach, was man wie wo lösen kann. Ja. Und ich bin ein Riesenfan davon, coole Designkonzepte, die aber jetzt nicht überkantitelt sind.
Mhm.
Ja, wo man jetzt irgendwo Tausende von Euro ausgeben muss, sondern mit Kleinigkeiten große Effekte erreichen kann. Wir haben jetzt auch wieder ein Projekt umgesetzt in Garching. Da konnten wir uns leider nicht so austoben, wie wir wollten. Da war das Budget halt begrenzt. Aber wir haben alleine in der Küche haben wir eine super coole, passende Fotowall ausgesucht, die dem Raum eine Tiefe nochmal zusätzlich gegeben hat, dass du denkst, du sitzt in einer futuristischen Welt und guckst in die Natur raus, haben das über den Spot oben noch das runde Fenster, zeigt das Foto gleich im Nachgang, noch das runde Fenster mit angestrahlt, haben passende coole Möbel mit dazu gesetzt. Das ist das Highlight geworden.
Ja.
Neben der Fläche, weil die alle begeistert sind, was sie so vorher nicht hatten, von der Akustik her vor allem, aber die Küche haben mir gesagt, Wahnsinn, und mit so wenig eigentlich gemacht. Die Küche, die wir, die Materialien ausgewählt haben, sind so super schön harmonisch. Das schöne Buchenholz, was wir ausgewählt haben als Dekor, das ist auch die Hersteller sind ja mittlerweile, das fühlt sich ja anders an, es ist soft geworden, es ist griffiger geworden, es ist strukturierter geworden. Ja, auch die Haptik ist da nicht zu unterschätzen. Und dieses Gesamtbild, wo man eigentlich sagt, es ist gar nicht viel gemacht worden, aber der Raum wirkt nachhaltig.
Ich kann dir dazu auch eine lustige Story erzählen. Wir sind bei einem unserer Kunden im Meetingraum hier in München und gehen rein und sagen, wow, der Raum ist aber richtig schön, richtig cool. Und so fühlt sich total gut an, ist so ein eine richtig coole Tapete gewählt, sieht so richtig aus, als ob das so ein Rohbau wäre in Berlin.
Industrial halt, Look.
Ja, genau, richtig geiler Industrial Look. Der Raum fühlt sich super an, Beleuchtung ist perfekt gehängt, aber total so, es passt alles ineinander. Ja, haben wir rausgefunden, ihr habt das gemacht. Super lustig. Haben wir gefragt und ja.
Das war Zufall jetzt.
Ja, es war ein totaler Zufall natürlich, aber total witzig, dass wir dann das rausgesehen haben. Medizinbereich sind die unterwegs. Also richtig cool auf jeden Fall. Abschließende Frage für dich. Wie sieht das Büro der Zukunft aus?
Oh, da habe ich dir ganz am Anfang die Studie von uns gesagt.
Das stimmt. Also du darfst ruhig auch noch weitergehen. Du darfst ruhig.
Ja, ja.
Du hast deine freie Imagination
frei. Also für mich ist ganz klar, ich sehe dort einen Swimmingpool, ich sehe einen Spa-Bereich.
Krass.
Ich sehe eine krasse Barista. Ich sehe viel cool eingerichtete Räume der Begegnung. Ich sehe das eigentlich. Ich habe jetzt echt krasse Bilder im Auge. Das könnt ihr allerdings mit anfangen, aber ich hasse Odenwalddecken.
Mhm.
Das sind diese Rasterdecken 62,5, 62,5, akustisch wirksam.
Ja.
Mit der Rastereinlegeleuchte, die der Elektriker reinsetzt, weil man eine Grundbeleuchtung hat. Sowas, ich sehe eigentlich ein Büro atypisch. Gut, wir sind oft gezwungen, wir müssen Decken haben.
Klar.
Teilweise Rasterdecken machen Sinn auch, klar. Aber ich sehe das einfach als mehr so eine Event-Location eigentlich, die mir aber dennoch einen gesunden Teil von Arbeitsplatzmöglichkeiten gibt. Ja. Ganz wichtig, das gehört mit dazu. Nur die Gewichtung muss anders werden. Und warum sage ich dieses Spa-Bereich? Weil ich der Meinung bin, dass dieses Thema der Erholung einfach so wichtig ist.
Ja.
Ja, und du kannst natürlich mit dem Schwimmbad auch das Thema Bewegung mit aufgreifen. Das ist jetzt echt, echt krass. Aber du wirst lachen. Hier hinten in München, Schwabing, Osterwaldstraße, die ehemalige Nähereien waren dort.
Okay.
Die haben Shared Swimmingpool.
Na wirklich?
In dem Gebiet da hinten, ja.
Ja, krass.
Osterwaldstraße, glaube ich, da hinten.
Ich weiß nicht, wo.
Das ist, was waren das früher? Da sind auch einige Textilfirmen ansässig. Okay. Ja? Und die haben tatsächlich, wenn du reinkommst, einen großen Außenpool da gehabt.
Der ist
jetzt für alle gemietet auch. Also das war schon mal so das Konzept auch, gell? Eigentlich müsste man da nochmal ansetzen. Da sind viele Firmen drin dann auch. Das muss irgendwas in der Textilnäherei oder irgendwas früher gewesen sein hier in München.
Das ist cool.
Und deswegen, für mich ist das wirklich so eine Highlight-Stätte. Ich habe leider den Kunden noch nicht gefunden, der so einen Weg mit mir geht.
Ja, klar.
Ja, das fehlt mir noch so ein bisschen.
Der
so ein bisschen Bock hat, auch so Wege einzuschlagen. Weil damit kannst du dich hervorheben, damit kriegst du die Leute und damit etablierst du auch eine ganz andere Kultur dann auch.
Glaube ich.
Ja, und das muss aber auch von oben herab gelebt werden. Und ich würde die Leute befeuern, ich würde denen sagen, geht jeden Tag eine halbe Stunde schwimmen. Mhm. Weil im Endeffekt als Unternehmer profitiere ich doch davon.
Ja, klar.
Ja, die kommen in Bewegung, die sind gelenkschonend, ich muss mir nicht Sorgen machen, dass ich verletze im Wasser.
Ja, klar.
Mal so Sachen. Und deswegen, das ist mehr dieses, für mich wäre das Thema Essen da auch wichtig. Dieses gesundes Essen zur Verfügung zu stellen, abwechslungsreich in den Gedanken mit reinzudenken, guten Kaffee auch zu liefern und nicht diese ganzen Vollautomaten, die dann irgendwo verranzt sind. Ja, wirklich, ich habe das auch in Hamburg schon erlebt, bei einem größeren Firma, die haben wirklich eine richtig oben eine Barista-Bar, wo wirklich ein echter Barista den ganzen Tag arbeitet.
Das
gibt es auch schon alles, immer so häppchenweise, aber mir schwebt das so das große Ganze vor und richtig schön auch, weil man fühlt sich dann auch wohl in so einer schönen Umgebung.
Absolut, man kommt dann auch gerne ins Büro.
Abwechslungsreich. Ich versuche jeden Tag ein Powernapping zu etablieren. Mhm. Für mich ist das mit einer der mächtigsten Tools geworden. Mittags zu der Zeit, wo man einknickt, kurz 10, 12 Minuten nur, zack, danach bist du echt wieder wie so ein Stehaufmännchen, wie du sagst, du fährst deinen Laptop, zack, hoch, runter.
Ja, genau.
Ja? Sowas wäre für mich wichtig, unterschiedliche Räume zu schaffen, die mir auch unterschiedliche Eindrücke ermitteln.
Ja.
Ja, zum Beispiel diese Naturräume, die sind für mich Erholung.
Das glaube ich.
Ja. Blauere Räume mehr so, geht mir Richtung konzentrativere. Ja, orange ist mehr so, dieses knallerische ist mehr, wenn es jetzt mal in die kreativen Sachen auch geht. Also du merkst auch so eine Varianz damit reinzubringen.
Ja.
Auch, ja. Licht ist ein wichtiges Thema, mit eins der wichtigsten Themen sogar, neben der Raumakustik noch. Und dann, dass ich eine gutmögliche Unterstützung bekomme in allem, was ich tue. Dass ich wählen kann.
Ja.
Dass ich selbst auswählen kann, sagen kann, nee, heute will ich auf der Couch arbeiten. Nee, heute will ich im klassischen Sitz arbeiten. Nee, heute will ich im Liegen arbeiten. Na ja, gut. Zum Lesen vielleicht, ja. Heute will ich mich mit Kollegen austauschen.
Ja.
Lass uns mal gemeinsam essen und dann vergessen wir halt mal die Zeit.
Ja, genau.
Dann sitzen wir mal eineinhalb Stunden da und reden auch, weil es einfach wichtig ist dann auch.
Ja.
Also es ist schon coole Ansätze.
Ja, mega.
Ja.
Perfekt. Sehr, sehr gutes Schlusswort an der Stelle. Wenn ihr natürlich mit Sebastian in Kontakt kommen wollt, wie gesagt, lech-büroplanung.de ist die Website. Da findet ihr alle weiteren Informationen, auch sehr, sehr spannende Artikel natürlich zum Thema New Work und zum Thema Arbeitsplatzgestaltung für Unternehmen. Und meldet euch gerne bei ihm. Ich glaube, das Beratungsgespräch machst du auch eh gerne, um einfach mal zu gucken, was da passiert,
ja, klar,
wo ihr unterstützen könnt.
Muss man immer gucken, wo geht's los, wo ist der Startpunkt.
Genau.
Ja, weil jeder hat andere Ansätze.
Absolut.
Ja.
Und deswegen, also vielen lieben Dank, dass du da warst, war richtig
sehr
spannend.
Gerne,
gerne. Toller Einblick einfach in diese ganze Arbeitsumgebungswelt und ich glaube, da passiert noch sehr, sehr viel in der Zukunft.
Oh ja, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und das muss auch. Es muss auch sich an vielen Ecken und Enden was ändern. Auch vielen Dank von meiner Seite und schöne Grüße an euch. Ich hoffe, ihr habt euer perfektes Arbeitsumfeld schon gefunden.
Ja, genau.
Und wenn nicht,
genau, dann meldet euch beim Sebastian. Und wenn euch das gefallen hat, dann, wie gesagt, liked super gerne den Podcast, das Video, wo auch immer ihr es seht. Abonniert gerne, damit ihr uns dann im nächsten Video wieder seht, wenn es wieder heißt Marketing Meets Technology. Und in diesem Sinne, eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.